Herzlich willkommen zur vierten Luftpost-Episode. Es geht diesmal um New York, wie schon im Vorspann zu hören war. Diesmal haben wir eine kleine Besonderheit, und zwar war ich in New York und ich habe trotzdem noch einen Gast im Studio, das ist der Thomas, und der war mit mir in New York. Hallo Thomas.
Servus zusammen.
Schöne Begrüßung. Altbekannt. Warum waren wir denn überhaupt in New York? Oder fangen wir an, wann wir in New York waren? Das war nämlich
Das war im Juni, glaube ich.
Juni 2009, also schon ein bisschen her, deswegen mag es auch sein, dass die ein oder andere Erinnerung nicht mehr ganz so klar ist.
Aber wir haben uns gedacht, wir haben trotzdem einiges erfahren, erlebt und so weiter, das ist für euch.
Genau, das müssen ja auch nicht immer die exotischsten Episoden sein, sondern New York ist sicher auch interessant. Die Stadt, die niemals schläft, der Big Apple. Schöne viele Namen für New York.
Es war sehr spannend, weil wir da vor allem den Basti besucht haben. Ein Freund von uns, der ein Jahr lang in New York stationiert war. Sagt man das bei Polizisten auch so?
Ich glaube, ja. Also es war der Bundesgrenzschutz, der mittlerweile Bundespolizei heißt, glaube ich, wenn ich das richtig...
Bin mir nicht so sicher, ob es schon soweit ist.
...verstanden habe. Und der Basti hat die deutsche Botschaft beschützt für 9 Monate.
Ja.
Er hat währenddessen auch geblockt, den Blog verlinke ich auch mal in den Shownotes.
Und hat er seinen ganz normalen Schichtdienst gemacht. Und die deutsche Botschaft wird Tag und Nacht da bewacht von 1 bis 2 Leuten gleichzeitig.
Ja, also das Ganze hat so ausgesehen, die deutsche Botschaft ist ja, wie für New York üblich, halt ein Hochhaus. Da waren aber nicht alle Stockwerke von der deutschen Botschaft verwendet, oder? Also zumindest nicht für offizielle Zwecke, sondern es war in der Botschaft, war auch die Wohnung, in der der Basti gelebt hat in der Zeit.
Der hat, glaube ich, im
8. Stock, wenn ich mich richtig erinnere. Es gab insgesamt 23. Also war nicht extrem groß, aber doch stattlich. Und es war halt im ersten oder im Erdgeschoss unten der Eingang, so Eingang mit Sicherheitskontrolle. Und
flughafenmäßig, wie man
flughafenmäßig
so kennt. Ja. Durch eine Schleuse musste man durchgehen.
Genau, es gab so 2 Türen, wo man durchgeschleust wurde und da eben auch so eine grobe Sicherheitsüberprüfung stattgefunden hat. Und das war eigentlich, glaube ich, so die Hauptaufgabe, die sie da hatten, eben diesen Eingang zur Botschaft zu kontrollieren.
Ja, genau, und die Absicherung und
Ja, aber dadurch, dass der Basti eben diesen Job hatte, hatten wir auch ein paar ganz interessante Möglichkeiten in New York zu sehen, was man vielleicht sonst nicht sehen kann. Da kommen wir später vielleicht noch dazu, wenn wir bei den United Nations sind, aber auch unsere Unterkunft war somit schon gesichert.
Wir haben also im Haus der deutschen Botschaft gewohnt, im 8. Stock, in der Männer-WG der Sicherheitsdienstes der Botschaft. Es wird da strikt getrennt zwischen der Frauen-WG und der Männer-WG.
Ja, das Konzept war da so, die hatten quasi ein Stockwerk für sie.
Nee, ja, nicht doch. Ganz, oder? Also ich glaube, da waren rechts nur noch so ein paar Stauräume. Also.
Ja, aber es war quasi, es waren 3 Leute, die diese Botschaft, dieses Stockwerk für sich hatten, indem sie eine WG hatten. Es waren immer nur 2 Leute da, weil ja irgendwie einer mindestens unten saß.
Genau. Und die hatten da geräumiges Wohnzimmer, eine Küche, ihre 2,
wie man so aus der ganzen eigenes Zimmer.
Kennt, genau. Ja. Und aber halt direkt in der deutschen Botschaft und vor allem direkt neben der UN, also im Herzen New Yorks.
Ja, also die deutsche Botschaft, dass wir das nochmal kurz erzählen, liegt in Manhattan. Der Platz heißt United Nations Plaza, Nummer 871.
Wer sich ein bisschen auskennt, das ist bei diesem Trump Tower und 200-300 Meter vom UN-Gebäude entfernt.
Genau, es liegt am East River, also wir waren hauptsächlich in Manhattan, denn Manhattan ist ja so eine Halbinsel, die eingefasst wird vom East River auf der östlichen Seite und dem Hudson River auf der westlichen Seite. Und es ziehen sich eben die Streets and Avenues dadurch und wir waren relativ weit östlich. Das war die 2., wenn ich das noch richtig hinkriege, Avenue, 3. Also es war
2.
Ja, relativ nah am East River.
Genau.
Den man dann auch von oben aus sehen konnte, wenn man...
Also das Gebäude hatte 25 Stockwerke, glaube ich.
Ich habe vorhin 23 gesagt. Es gab noch, also im 23. war das Restaurant und drüber war noch ein Stockwerk, was, glaube ich, nur so administrativ irgendwie Klimaanlagen drin war oder sowas.
Und man hatte da schon, also man denkt jetzt, ist schon ganz schön hoch, aber... Also man hatte schon einen guten Blick, aber da war einiges höher um einen herum.
Ja, also und es waren halt, also die Aussicht war nicht so weit, weil man halt umringt war von Gebäuden, die noch viel größer waren. Ja. Aber sonst ist die Botschaft schon, ja, nicht schlecht, nicht klein.
Und vor allem ziemlich luxuriös. Also ja. Das lässt sich Deutschland, glaube ich, einiges kosten. Und auch die Veranstaltungen, die da immer sind, da treffen sich halt irgendwie so deutsche Unternehmer einmal in der Woche und irgendwie deutsche Praktikanten und.
Das war ja auch eine Aufgabe von Basti, die er in dieser Botschaft hatte, und zwar eben so die ganzen Meetings und so weiter, da als Bodyguard quasi drin zu stehen und durfte dann auch immer mitessen, was wo wir uns dann in der Wohnung Essen gemacht haben und Basti lieber den ich weiß nicht was gab, Schweinsbraten oder sowas, mit den Botschaftern gegessen hat.
Richtig, so einem hochoffiziellen Dinner.
Ja, aber seit dem 11. September ist es auch nicht mehr so einfach, nach Amerika zu kommen. Also ist jetzt nicht extrem schwer, aber
wir mussten uns, glaube ich, irgendwie so 48 Stunden vorher anmelden.
Genau.
So ein Webformular.
Man braucht diesen ESTA, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. ESTA ist die Abkürzung. So Online-Immigration.
Genau, und wichtig ist natürlich der aktuelle Ausweis mit RFID. Den Chip muss er schon haben oder sowas. Und
es heißt, er muss maschinenlesbar sein, aber maschinenlesbar sind auch noch die ohne Chip, wenn ich das richtig. Also, weil die Chips werden ja nicht gelesen, sondern die nehmen ja ihre eigenen Fingerabdrücke. Okay. Ja, auf jeden Fall muss man eben diesen Online-Antrag ausfüllen und davon auch eine ausgedruckte Exemplar mitnehmen, dass man das eben gemacht hat. Da gibt man an, nur wie man heißt und ob man an Zweiten Weltkriegsverbrechen beteiligt war.
Oder terroristische Anschläge plant.
Genau, also die klassischen Fragen. Ansonsten nur Reisepass, Visum braucht man ja nicht.
Also Reisepass schon,
Visum nicht. Reisepass braucht man, ja.
Und dann, in München lief der Check-in erstmal gedacht ganz normal ab, aber wir mussten dann, da wir nach Amerika einreisen, noch durch einen zweiten Check-in. Und ich weiß bis heute noch nicht, von wem der war. Also man hat ganz normal den Check-in gemacht oder beziehungsweise die Sicherheits...
Also wir hatten unser Gepäck schon abgegeben,
genau,
zu dem Zeitpunkt, und es war quasi auf dem Weg zum Flugzeug.
Ja, also es gab den normalen Sicherheitsdurchgang, wo man ganz normal sein Handgepäck reintun muss.
Genau, wo man dann in diesen Duty-Free-Bereich kommt.
Und danach gab es nochmal irgendeinen speziellen, und ich weiß bis heute nicht, von wem der war.
Also genau, der wollte auch nochmal die Reisepässe sehen und...
Auch wo wir genau hinwollen, also wo wir... ob wir da eingeladen sind, ob wir da ein Hotel haben.
Das ist auch noch was man bei diesem ESTA angeben musste, wo man unter und also wo man eine Unterkunft hat und wann man wieder weggeht. Ja, dann, es war ein Direktflug mit, was, die Lufthansa?
Lufthansa war das, ja. Es war auch relativ billig.
Das war extrem billig.
320 Euro hin und zurück, Direktflug, Lufthansa.
Wir sind nicht nach New York geflogen im eigentlichen Sinne.
Was war es, Newark, oder?
Newark, ja, was in New Jersey liegt.
Genau.
Das war dann auch gleich gelandet in New York, Direktflug, ich kann mich gar nicht mehr
so erinnern, sieben Stunden,
sowas. Genau, dann kam halt die Immigration nach Amerika, und das ist der Ort, wo die Menschen keinen Spaß verstehen.
Wurden wir böse angeschaut die ganze Zeit.
Also ich habe ja auch versucht, ein bisschen Spaß zu machen bei diesen Schlangen, die da angestanden sind, und es werden Fingerabdrücke von jedem Finger genommen und ein biometrisches,
aber nur eine Hand, oder? Und zwei?
So hundertprozentig weiß ich es nicht mehr, aber selbst wenn man Fingerabdrücke in so einem EU-Reisepass hätte, dann würden die nicht gelesen werden, sondern die
holt sich ihr eigenes Zeug.
Genau.
Ein Foto wird gemacht, man muss freundlich in so eine Kamera lächeln.
Und man muss noch angeben, was man in ihrem Land überhaupt will. Ja. Und dabei empfiehlt sich natürlich Tourism so zu sagen, dass es fast klingt wie Terrorism. Hatte Spaß vorprogrammiert. Aber auch sonst, wenn man da nur ein bisschen Spaß hat. Also stay behind the line! Genau, aber dann sind wir erstmal in, jetzt hört sich nicht an, New Jersey gewesen.
Ja, genau, Newark Flughafen, New Jersey und...
Also New Jersey ist der Nachbarstaat von New York. Und das war doch, also das hab ich ja gar nicht so richtig realisiert gehabt. Es ist doch gar nicht so nah.
Ja, wir haben ja dann so einen Shuttle-Service genommen, weil uns gesagt wurde, das ist so das Beste, um da relativ preisgünstig zu kommen, zum Basti zu kommen nach Manhattan. Und haben dann so, ich glaube, für $30, $25, irgendwie sowas, so einen Shuttle-Service bestellt, aber der hat auch seine zweieinhalb Stunden.
Ja. Also dieser Shuttle-Service ist halt so ein größerer Van, oder?
Ja.
Sieben Leute oder sowas reinpassen. Und es gibt diverse Firmen, wir hatten Airport Shuttle oder so, was hießen die. Und das war halt so, ja, die quasi Shuttle-Dienste von beliebigen Punkten in New York zum Flughafen und in die andere Richtung fahren.
Die holen einen dann auch bequem ab, also.
Genau, laden das Gepäck ein. Das hat, ja, bisher über $30, wenn ich mich richtig erinnere, gekostet.
Und das war schon zu empfehlen, weil, also ich sag mal, Taxi ist auch nicht besser und nur teurer. Was gibt's noch für Alternativen? Ich glaube, eine vernünftige U-Bahn ist da schwierig. Also sie fährt nur U-Bahn so halb
nicht
hin
so weit. Es gibt
und dann
halt so
mit dem Bus
diese,
weiter oder sowas, aber man braucht da länger.
Also das hätte irgendwie knapp 4 Stunden gedauert und gerade wenn man irgendwie einen Langstreckenflug hinter sich hat, dann ist das vielleicht auch nicht das Angenehmste.
Genau, waren wir so nach 2 Stunden bei der Deutschen Botschaft.
Genau, da haben wir schon ein bisschen was von New York gesehen gehabt, weil man halt doch einmal irgendwie...
Man fährt da diesen East River...
Genau.
Eine Zeit entlang, ja. Und nachdem der Stau war, hatte er genug Zeit, aus den Fenstern zu blicken.
Also zumindest, ich habe dann auch in dem Moment noch gar nicht realisiert, als wir da waren. Da war der Fahrer ein bisschen verwirrt, weil der natürlich dachte, wir wissen, wo wir hinwollen, aber wir diesen Ort natürlich davor noch nie gesehen hatten und ihm halt einfach einen Zettel mit der Adresse gegeben hatten und irgendwann dann angehalten und so geschaut. Dann sind wir da ausgestiegen.
Dann waren wir da und dann Gepäck abgelegt und sind dann erstmal rumgegangen.
Ja, es war so, wir, also New York ist ja auch, abgesehen von so Sehenswürdigkeiten, die man sich anschauen kann und muss, lebt ja New York, glaube ich, auch viel davon, einfach so durch die Stadt zu laufen und so das Stadtleben und sich ja die Umgebung anzuschauen.
Wir sind relativ wenig U-Bahn gefahren und haben einfach mal so geschaut, was man so auch an Kleinigkeiten entdeckt.
Ja, das ist, denke ich, auch eine ganz gute Empfehlung. Also wenn man irgendwie jetzt... wenn es sich nur um 2, 3 U-Bahn-Stationen handelt, dass man dann tatsächlich die lieber zu Fuß geht.
Ja.
Einfach, weil man ja von der Stadt viel sieht und die ganzen Straßenverkäufe und durch die Hochhausschluchten läuft.
Ja, man entdeckt immer wieder kleine Sachen, was sicherlich sehr interessant ist und was man halt durch diese ganzen U-Bahn-Sachen nicht so mitbekommen wird, wobei die U-Bahn auch ihren Charme hat in New York.
Bleiben wir erstmal überirdisch und ja, wie gesagt, wir haben erstmal angefangen durch New York zu laufen. Der Basti kannte sich ein bisschen aus, was natürlich schon ein Vorteil war. Also selbst wenn man sich irgendwie funktionierendes Internet auf sein Handy holt, dann ist GPS in New York gar nicht so glorreich. In den Hochhausschluchten kann es schon gerne mal sein, dass du mehrere hundert Meter daneben liegst.
Das bringt aber auch bei anderen Sachen, hat es viel gebracht. Zum Beispiel, wenn man nur irgendwie in einem Supermarkt das einkaufen will, weil ich fand es extrem schwierig, in Manhattan einen Supermarkt zu finden, der dann auch immer überteuert war. Aber
ja gut, der Dollar ist ja nichts wert. Das hat schon geholfen.
Ja, es ging als erstes los zum Times Square, sind wir einfach mal direkt hinmarschiert, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Kann sein, also so genau weiß ich es nicht mehr, aber der Times Square ist auf jeden Fall ein Ort, den muss man sich eigentlich zweimal anschauen, einmal bei Tag und einmal bei Nacht
und mindestens. Ist komplett anders.
Ja.
Also bei Nacht diese Lichthölle, die da auf einen runterprasselt mit diesen ganzen Leuchtwerbungen und am Tag ist es einfach viel dezenter.
Ja, der Times Square ist eigentlich ja nur eine Straßenkreuzung in New York.
Ja.
Es läuft ja Broadway da durch, deswegen sind es 5 Straßen. Normalerweise sind ja Straßenkreuzungen immer durch diese Schachbrettstraßenmuster relativ gut gekennzeichnet und man kann sich auch gut orientieren, bis auf den Broadway.
Der macht alles kaputt.
Der einmal quer durchläuft, wodurch auch noch lustige Sachen wie das Flatiron Building entsteht, zu dem wir vielleicht nachher noch was sagen. Ja, dieser Times Square ist so, ja, da ist es so das, für was New York oft ja irgendwie auf Fotos abgebildet ist.
Ja, das ist dieses pulsierende Leben, was irgendwie, wo ständig was los ist. Die haben versucht, das so ein bisschen zu beruhigen, als wir da waren. Und zwar haben sie sich gedacht, wir sperren mal für den Verkehr einen Großteil vom Times Square und machen mal diese Fußgängerzonen, die es ja in Europa so gibt, mitten nach New York. Und das war ganz lustig, die in New York haben das ziemlich gut aufgenommen, also die haben da Liegestühle und so Sitzgelegenheiten einfach mitten auf die Straße gestellt, so auf irgendeinen alten Zebrastreifen, der da rumstand und ja, die New Yorker setzen sich dann gemütlich hin und nehmen ihren Starbucks-Kaffee in die Hand und noch eine Zeitung daneben und dann chillen die da erstmal.
Ja, das war interessant, weil New York, also gerade wenn du so in Manhattan bist, da denkt man, also es hat nicht so reich und vornehm gewirkt, wie ich es mir von Erzählungen oder einfach so von dem Image, das New York hat, erwartet hätte. Es ist doch
sehr also man hat das Gefühl, die Leute sind da sehr wegen der Arbeit. Also entweder sie gehen, sind auf dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit zurück, oder sie verkaufen da auch wirklich was, aber irgendwie ist alles sehr arbeitstechnisch geprägt.
Ja, und es sind halt auch viele so kleinere Straßenverkäufer, die dann warme Brezen verkaufen. Also die Brezen sind ja auch nicht Brezen, was wir als Brezen kennen.
Sie schreiben sie zum Glück auch mit P.
Pretzels, Hot Pretzels. Die sind dann auch so richtig hart und die kann man da kaufen. Und sogar dieser kleine Bauchladen oder so, der akzeptiert dann zur Bezahlung Kreditkarten.
Das war ja erstaunlich. Also man musste nie mit Bargeld bezahlen.
Hier machen wir dann einen kurzen Exkurs zum Thema Bezahlen in New York.
Ja, was war da spezial? Also so.
Nö, nur im Allgemeinen. Also Bargeld kann man natürlich immer verwenden und ist auch, glaube ich, kein Problem, vor der Reise sich schon mal was zu holen. Gerade für das Flughafentaxi und so weiter ist es nicht ungünstig, mal irgendwie $100 in der Tasche zu haben.
Aber die Scheine sollten nicht größer als $20 sein, sonst trümpfen die schon irgendwie die Nase. Also ich hatte einen $50-Schein, das war schon...
Fand ich auch, da haben wir dann im Supermarkt mit diesem $50-Schein gezahlt, dann musste der Geschäftsführer holen, wurde der Geschäftsführer geholt und musste diesen Schein überprüfen. Das fand ich irgendwie extrem komisch, weil, ja.
Ja, also es ist ja auch kein Thema, dann
also die... Also in Deutschland wären 100-Euro-Schein noch was Normales und alles da drin wird geprüft, aber 50-Dollar-Schein, da wird schon geschaut. Aber ich glaube, es liegt halt wirklich dran, dass man eh nicht mit Bargeld bezahlt, sondern mit Karte.
Ich glaube, dass die fast alles mit Karte zahlen, egal ob das jetzt das U-Bahn-Ticket für 1,20 ist oder irgendwie, ja, jetzt auch die, keine Ahnung, den fetten Einkauf, aber...
Ja, und das ist halt auch eben die Straßenverkäufer, die dann auch alle irgendeine Gerätschaft dabei haben, wo man die Kreditkarte einmal durchzieht. Und ich glaube, da braucht man auch keine Angst haben, dass danach eine Kopie von deiner Kreditkarte rumgeistert. Also wenn es jetzt vielleicht nicht gerade in der Bronx ist oder so.
Ich wurde in New York mal angerufen von meiner deutschen Bank, ob das denn sein kann, dass ich mich da gerade aufhalte, weil das sind Transaktionen von meiner Kreditkarte und wir waren an einem Tag auch mal außerhalb von New York und deswegen kam es ihnen irgendwie komisch vor und ich habe ihnen gesagt, ja, ist alles in Ordnung, das passt und deshalb wurde meine Karte nicht gesperrt, aber sonst hätten sie, glaube ich, sofort gesperrt, auch wenn sie mich nicht erreicht hätten oder so. Das ist dann so ein bisschen wahrscheinlich der Nachteil von deutschen Banken, die dann doch noch vorsichtiger sind als die amerikanischen und dann irgendwie ihre Systeme drüber laufen lassen. Und
was mir zum Bezahlen noch einfällt, wir haben abends ab und zu mal in Restaurants gegessen und es ist so das Tipping, also das Trinkgeld geben ist ja noch wesentlich üblicher als in Deutschland. Also in Deutschland ist es eh schon üblich, aber auch höhere Beträge hatte ich fast das Gefühl. Also 15% sind schon angemessen.
Das stimmt und die schreiben das immer irgendwie so. Also man bezahlt die Rechnung ganz normal mit der Kreditkarte, bekommt dann so einen Beleg zurück und dann schreiben sie es nochmal drunter und ich glaube, dann wird erst der Betrag aktuell, also ich weiß noch nicht, wie das
Konzept, so wie ich es verstanden habe, war so, du kriegst, also zumindest in den Restaurants, in denen wir waren, hältst du so eine Mappe mit deiner Rechnung drin. Und einen Stift dazu und du trägst eben zusätzlich noch den Tipp dazu oder schreibst irgendwie eine Prozentzahl dazu, legst deine Kreditkarte rein und die buchen den Tipp halt mit von der Kreditkarte ab.
Ja, aber ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass man es auch manchmal erst im Nachhinein eingetragen hat, wenn man diesen Kartenzettel schon bekommen hat.
Ja, das kann sein.
Also das war irgendwie komisch.
Gut, dann lass uns mal zurückkommen zu New York erkunden.
New York erkunden.
Also wir waren beim Times Square. Der Times Square, also erstmal waren wir bei Tag da. Und da ist eben diese Fußgängerzone gewesen und die ganzen Leuchtreklamen und eine riesige Anzahl von Menschen, die angestanden sind, um was zu bekommen. Und es war wirklich so eine Schlangenlänge, dass es mehrere Stunden dauert, bis man da dran gekommen wäre.
Das war 5 Uhr, 6 Uhr abends vielleicht so. Also es war noch super hell alles. Und wir haben uns auch gefragt, was da ist. Und uns wurde gesagt, die stehen alle noch für Broadway-Karten an. Also am Times Square sind ja auch die ganzen Musicals und da gibt's abends immer Restkarten und an dieser einen Kasse gibt's dann halt so alle Restkarten oder sowas, ich hab's dann nicht ganz verstanden und die stehen da an und hoffen einfach dann an dem Abend da extrem günstige Karten zu bekommen, die normalerweise richtig teuer sind. Aber wie gesagt, wie du schon gesagt hast, die stehen da echt 2-3 Stunden an oder so und die Schlange ist ultra lange. Also die stehen ja auch schon lange, bevor die Ticketschalter aufmachen. Und ich glaube, viele bekommen da auch einfach keine Karte mehr, weil man weiß nicht genau, wie viele Karten an dem Tag jeweils übrig sind.
Das Restkartensortiment für die Musicals und die werden halt da verkauft. Das sind diverse Ticketschalter. Also man, wenn man da steht, dann weiß man schon, wo man sich anstellen muss. Wir haben das nicht gemacht. Also klar, wegen der Schlangen und so. Aber preislich wäre das, glaube ich, schon, also im Vergleich zu den normalen Karten auch ein ganzes Stück billiger, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es waren so $30, wo man normalerweise 80, 90 genau bezahlt, wenn man die Karten überhaupt bekommt.
Und das ist auch so, was das Aussehen vom Times Square prägt, diese Werbung für die ganzen Musicals. Also ich glaube, wo wir da waren, war gerade Mamma Mia, was aufgeführt wurde, und überall halt groß diese Reklamen dafür und Leuchttafeln, die das bewerben.
Ja, und es stehen auch immer ab und zu so Leute rum, die für die Musical auch noch Werbung machen oder zumindest für Kartenverkäufe dafür, was ich nicht so ganz verstehe, weil die ja jedes Mal immer komplett ausverkauft sind, aber irgendwo kriegt man dann doch wieder teurer zumindest Karten her und...
Es wird trotzdem beworben und es sind halt so Leute, die sich so Sandwich-Tafeln umbinden und dann irgendwie auf der Straße stehen und diese Sachen bewerben.
Ja, so stehende Werbetafeln.
Ja. Das gab's eh relativ häufig, so Leute, die irgendwie so...
Ja, so ein Schild halten und dann währenddessen ein Buch lesen.
Ja, also Leute, die dafür bezahlt werden, einfach Schilder zu halten. Was vielleicht aus unserer europäischen Sicht ein bisschen komisch wirken mag.
Bei Nacht ist der Times Square allerdings ganz... Also ich fand den viel beeindruckender nochmal.
Also da wirken natürlich die Leuchtreklamen nochmal deutlich extremer und aufdringlicher.
Und er ist irgendwie extrem ausgeleuchtet. Also man merkt durch das komische künstliche Licht schon, dass es Nacht ist, aber es ist in keinster Weise dunkel.
Ja, und es ist trotzdem nicht, also abgesehen von der Ticketschlange, die dann weg ist, aber sonst ist eigentlich auch nicht weniger los. Also wir waren da ja schon, es war 11, 12 oder so, es war schon richtig dunkel und Nacht, aber es hätte genauso gut einfach hell sein können und die Leute rennen zur Arbeit. Ja, es war komplettes Leben, das da stattgefunden hat auf der Straße.
Richtig, also da findet eher so das Feierleben so ein bisschen statt und auch viele Touristen einfach.
Ja, es gibt da eben diese, auf der wir die Fotos gemacht haben, diese Treppe, die auch alles beleuchtet ist, so eine große rote Treppe, also diese roten Sachen, die Ticketschalter werden auch immer so rot beleuchtet, das ist diese Firma, die Tickets verkauft. Und auf dieser Treppe sitzen da einfach viele Leute auch rum und schauen so dieses Stadtleben an und ich glaube, das sind auch nicht nur Touristen, sondern das sind auch so die New Yorker selber, die irgendwie, also die setzen sich ja tagsüber auch auf die Liegestühle an diesem, waren die abends weg?
Ich kann mich zumindest nicht mehr an sie erinnern, aber...
Ich kann mir irgendwie waren sie in meiner Erinnerung abends auch nicht mehr da. Ja, das war der Times Square, also auf jeden Fall zweimal einen Besuch wert.
Auf jeden Fall, also wenn man in New York ist, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und es ist ja, man muss da nicht lang bleiben, aber man kriegt einen coolen Eindruck.
Ja. Was anderes, wofür New York oder Manhattan im Speziellen, also unsere ganze Sicht ist ja ein bisschen auf Manhattan fixiert, weil wir hauptsächlich in Manhattan waren, ist der Central Park. Der ist natürlich auch ziemlich bekannt.
Und er ist halt wieder ganz anders als der Times Square.
Der Central Park, jetzt weiß ich nicht, wie groß er ist, aber wenn man sich auf der Karte anschaut, der ist schon stattlich groß. Der liegt eher ein Stück nördlicher in Manhattan und ist rechteckig quasi in die Stadt reingeschnitten.
Richtig, also wenn man das sich von oben so ein bisschen anschaut, dann ist es, ja, man merkt, dass es komplett durchgeplant ist, dass da so ein Park sein soll und jeder andere Meter wird auch genutzt, dass da noch Hochhäuser hingepasst haben. Aber da sind die Leute ganz anders. Es sind riesen Wiesen zum Teil auch, wo die Campingdecke mitgenommen wird oder auch der Football und dann irgendwie Sport gemacht wird. Lauter Jogger waren drin.
Es gibt auch Teile, die Wälder sind. Da gehen viele Leute irgendwie dann joggen und machen irgendwie Sport.
Und diese berühmten Kutschen fahren auch durch.
Genau. Und, ja, es gibt durch diesen Central Park doch diverse Wege und es fahren auch irgendwie
Autos, Taxi oder? Und Busse dürfen irgendwie so durchfahren.
Also es gibt eine Wege. Busstraße auf jeden Fall, wo Busse durchfahren dürfen. Aber normalerweise ist da natürlich überhaupt kein Verkehr drin, aber es sind auch keine wirklichen. Es sind wesentlich kleinere Straßen im Vergleich zu dem, was man in New York sonst so sieht.
Und es ist auch richtig ruhig im Gegensatz zum Rest von Manhattan zumindest.
Aber es ist auch cool, wenn man mal an der Stelle ist. Also oft sieht man auch gar nicht mehr, dass man in der Stadt ist, weil halt einfach Bäume sind. Aber wenn man mal an dem Punkt ist, wo man diesen Überblick hat, dann sieht man schon, dass man ringsrum vom Beton eingemauert ist.
Ja, und zwar richtig deutlich. Also diese Hochhäuser sind drumherum so hoch, die könnte man gar nicht verstecken.
Ja, es sind auch diverse so kleinere Seen und Flüsse, die durch diesen Park, ich weiß nicht, die sind wahrscheinlich auch alle komplett künstlich angelegt, sehen aber eigentlich nicht so aus.
Also es fließt Wasser auch, aber ja. Ich weiß nicht, ob das aus dem Kanal hochgepumpt wird und wieder reingeschickt, aber ich glaube, so der einzige Platz in Manhattan, wo man sich cool erholen kann. Und der wird aber auch voll von den Familien genutzt, also
ja.
Die dann da wirklich hingehen.
Ja, viele Leute, die auf der Picknickdecke rumsitzen. Ja, in der Gegend, wo wir uns da rumgetrieben haben, also südlich von der deutschen Botschaft, also so in dem Lower Manhattan, da sind auch noch so Sehenswürdigkeiten wie die Wall Street, der ganze Financial District, und es ist eben auch das Ground Zero da, das liegt ja im Financial District.
Wobei ich sagen muss, es war sehr unspektakulär dahin zu gehen. Es ist eine riesen Baustelle praktisch, wo man aber nicht sieht, dass da wirklich was vorangeht.
Also, es war ja auch...
Es war ewig.
Also es ist auch, wenn man denkt, da standen zwei Hochhäuser, es sieht schon eher aus, wie wenn ein kompletter Block fehlt. Also es ist groß. Es ist ja, schon verdammt groß. Das Hochhaus daneben, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, hat da auch gleich ein Geschäft draus gemacht, dass man da reingehen kann und auf die Baustelle reinschauen kann, weil die Baustelle an sich war zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, eine Baugrube, also da ging es 20 Meter oder sowas gut runter und komplett eingezäunt und abgehängt.
Abgehängt, aber so ein bisschen mit Bildern und ja, so ein bisschen museumsartig. Also wenn man um die Baustelle rumgeht, dann erfährt man da schon ein bisschen was.
Ja, also es war schon jetzt nicht irgendwie liebevoll gemacht und so. Es war halt eine Baustelle, wo ab und zu ein paar Schilder hingen. Es sah echt einfach aus wie eine Baustelle, riesige Baustelle. Man konnte dann ab und zu zwischen so diesen Bauzaun-Dingern durchschauen und dann hat man die Arbeiter da unten gesehen und es waren unfassbar viele Arbeiter. Ja. Also da standen in dieser Baugrube 200-300 Menschen, alle mit Warnwesten und Helmen.
Aber was mich so gewundert hat, also da waren wirklich viele Arbeiter, es ist auch scheinbar irgendwas vorangegangen, aber... Das war 8 Jahre her und die bauen da ja eine richtig lange Zeit schon oder arbeiten an diesem Bereich und ja, also an Haus, was da entstehen soll, hat man noch irgendwie gar nichts gesehen.
Überhaupt nichts gesehen und die Arbeiter haben ja auch nichts gemacht. Ich weiß nicht, ob das Zufall war, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das immer so aussieht zumindest. Man schaut da rein und es stehen halt diese 200-300 Menschen einfach da, unterhalten sich, machen Brotzeit. Und ja, sind also dieses die Leute, die Wolkenkratzer bauen, die später mal auf diesem Stahlträger sitzen und Brotzeit machen, wie man so ein berühmtes Bild kennt. Ja, eigentlich, es klingt ein bisschen komisch, es war auch diese bedrückende Stimmung oder sowas, was vielleicht der Amerikaner auch eher fühlt, war für mich überhaupt nicht da. Es war eine Baustelle und es war auch dementsprechend langweilig, muss ich sagen.
Genau, das Einzige, was irgendwie da war, waren irgendwie so Straßenverkäufer, die Feuerwehr- und Polizeikäppis verkauft haben, versucht dann da noch den einen oder anderen Dollar zu machen, weil die ja inzwischen schon ziemlich verehrt werden da drüben, aber ansonsten, es waren auch nicht besonders viele Leute da, die sich das angeschaut haben.
Ja. Also es gab eben in diesem Gebäude nebenan, da konnte man auch Geld dafür zahlen, um dann da auch einen Blick auf die Baustelle, und die hatten auch ein bisschen Museumsartiges eingerichtet, aber total unspektakulär.
Ja.
Bisschen spektakulärer ist auch in der Gegend dann halt die Wall Street mit der New York Stock Exchange und großen amerikanischen Flaggen.
Wobei man denkt, das müsste irgendwie größer sein.
Ja, stimmt, das war auch nicht so groß, aber es waren so die, so, also.
Es war halt ein Haus New mit einer riesigen Amerika-Flagge.
Halt auch ein Gebäude, was auch in dem Bild, in dem Stadtbild mal wieder gar nicht reinpasst, was so, ja, die, schwer zu beschreiben, es sieht ein bisschen so Tempel griechischer,
ja, so Säulen,
also griechische Säulenartig aus, ja.
Aber man hat da irgendwie, also deshalb, wegen diesen zwei Sachen muss man nicht nach New York.
Ja. Ja, aber auch wenn wir gesagt haben, dass es eigentlich gut ist, sich die Stadt zu Fuß anzuschauen, haben wir natürlich doch, sind wir mit der Metro gefahren, mit der U-Bahn.
Die ziemlich abgefahren ist. Also, boah, ich frag mich echt, wie lange das noch gut geht.
Also, die U-Bahn ist relativ alt und das merkt man schon erstmal an ihrer Konstruktion, dass sie wesentlich weniger tief in der Erde ist, als man sonst von U-Bahn gewöhnt ist.
Also, man hört sie auf der Straße.
Es sind oft so Schächte, wo man dann auch irgendwie Luft irgendwie, ja, wo Luft rauskommt oder wo man auch den Boden wackeln spürt, wenn die U-Bahn da durchfährt.
Ja, und unterhalb ist es halt wirklich, also ich weiß, ich habe keine Ahnung, wann die gebaut wurde oder von wann auch die Waggons sind, aber das sind richtig, richtig alte Dinger.
Also auch wenn man die Münchner U-Bahn, die ja auch aus den 70er Jahren stammt, wenn ich das richtig weiß, richtig. Zumindest die älteren, und die sieht nochmal deutlich älter aus. Und es ist auch so, die ganzen U-Bahnhöfe haben auch so eine Deckenhöhe von maximal 2,50. Also klar gibt's irgendwie auch neuere Stationen, aber so die normalen, die auch ja in Manhattan selber sind, die haben wirklich alle eben diese geringe Deckenhöhe, was schon, also natürlich auch kaum Licht. Also das ist so irgendwie das komplette Gegenteil zu dem überirdischen New York, finde ich, weil es ja oben ist alles riesig, gigantisch und zumindest in Manhattan extrem modern und diese U-Bahn ist wirklich der komplette Gegensatz.
Und wenn man auf der Straße entlang geht, man findet da immer wieder Einstiegsschächte, aber es ist nicht so, dass wenn man jetzt da die Treppe zum Einstieg runter geht, dass man dann halt bei der U-Bahn ist, sondern ja, kann man ruhig auch mal noch einen Kilometer unterirdisch gehen müssen, bis man dann wirklich zu der U-Bahn selber kommt. Also das hat mich extrem gewundert auch.
Ja, und diese Eingänge, die sind eh, also die sind auch gar nicht so groß. Es ist halt wirklich oftmals nur eine Treppe, die einfach mitten auf dem Gehweg geht, eine Treppe runter. Also ist schon ein Schild dran, welche U-Bahn-Linie das ist. Aber ja, sie sind nicht irgendwie groß gekennzeichnet. Und da hilft auch, es gibt ja diese iPhone-App, wo du so das Kamerabild Augmented Reality, die U-Bahnhöfe eingezeichnet hat. Das, ich hatte die erste so am letzten Tag oder sowas, aber die ist, also in München kommt mir die immer ein bisschen dumm vor, weil man die U-Bahn eh sieht, aber da ist es wirklich gar nicht so dumm, weil du dich umschaust und siehst, da ist eine U-Bahn.
Ja, aber sowas in München ist ja, wird ja schon versucht, alles barrierefrei zu bauen. Also da liegt irgendwie keiner Wert drauf.
Ja, im Gegenteil, es werden, also da unten sind zumindest extrem viele Barrieren, jetzt zwar nicht für Rollstuhlfahrer, aber es sind überall diese Gitter, weil die U-Bahnhöfe in der Nacht dann irgendwann abgesperrt werden. Also man sieht auch, dass die U-Bahnhöfe extrem dafür oder dagegen eigentlich ausgelegt sind, dass da, ja, irgendwie Obdachlose unten wohnen. Es sind eben überall an den Eingängen diese richtig große Gittertore und auch die Bänke, auf die man sich setzen kann. Also wenn eine da ist, ist auch nicht immer der Fall.
So, ja, Bänke, legen kann man sich da auf keinen Fall.
Die haben jeden Sitz so abgetrennt, dass man sich da nicht quer hinlegen kann und schlafen kann. Es geht immer so ein armlehnenartiges Teil dazwischen hoch, dass man da auf gar keinen Fall sich hinlegen kann.
Aber abgefahren, also schon was Lustiges, die U-Bahn, und ganz anders, als man sie von uns kennt.
Und auch während der Fahrt extrem laut.
Ja.
Also es klappert und man denkt auch ständig, also weil die Tunnel eben auch extrem auf diese U-Bahn-Waggons angepasst sind, die sind ja kein Stück größer und der heizt da auf diesen Tunnel zu und durch alles wackelt. Wenn man auf eine Weiche zufährt, dann spürt man das auch. Also das spürt man ja sonst in München bei der U-Bahn überhaupt nicht, aber da merkt man das schon richtig.
Was ich gehört habe, dass die ja eigentlich schon längst renoviert werden müssten, die U-Bahnen, aber sie befürchten, wenn sie die renovieren und das sozusagen mal aussetzen, dass es dann halt zu extremem Chaos im Verkehrswesen führt, weil die Leute dann plötzlich nicht mehr wie gewohnt die U-Bahn zur Arbeit nehmen können und dass sie deshalb im Moment die U-Bahn nicht renovieren wollen, weil sie dann noch keine Lösung haben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, die U-Bahn wird... Also sie ist nicht so extrem überfüllt, zumindest zu den Zeiten, wo wir gefahren sind, aber wird schon viel, also da hat man auch weniger Touristen gesehen, wahrscheinlich, weil die eben das meistens so gemacht haben, dass sie oben lang gelaufen sind, sondern es waren schon hauptsächlich irgendwie Amerikaner.
Wobei wir halt auch nie früh morgens gefahren sind.
Ja, das stimmt dann.
Haben wir immer geschlafen.
Also zu früh morgens haben wir noch eine andere Geschichte, und zwar zum Straßenverkehr, da kommen wir später dazu. Die U-Bahnen haben uns auch weiter in den Süden von Manhattan gebracht. Bis jetzt haben wir uns ja quasi nicht wirklich an den Südrand, wo man dann auch ans Meer kommt, gewagt. Da sind wir mit der U-Bahn runtergefahren. Ich kann mich noch immer erinnern, unsere Linie war immer die Grüne. Wobei es von den Grünen auch mehrere gab. Was auf jeden Fall interessant ist, wenn man da unten runterkommt, also da kommen viele auch bekannte Districts, oder ich weiß nicht, wie man das... Ja, Districts wahrscheinlich oder so, die man das nur vom Namen her kennt. Also die Wall Street ist dann da unten. Es gibt Chinatown und Little Italy. Und genau, unser erster Ausflug sind wir eben quasi maximal weit nach Süden gefahren. und da ans Meer, da waren auch unten extrem viele, da war es auch nicht mehr so extrem bebaut.
Da war es weniger gebaut, weil da auch sehr so viel so Hafengegend war und auch so kleinere Parks und so, und die Häuser waren auch nicht mehr so hoch, hatte ich das Gefühl. Und dann war da so mehr auch dieses Meer-Feeling, also so Möwen, die da rumgekreist sind, und ja, man war ja da direkt an dieser, sehr sozusagen an der Mündung von den zwei Flüssen.
Das glaube ich auch wahrscheinlich, also ist jetzt eher Spekulation, aber es wirkt so ein bisschen wie so der älteste Teil von Manhattan, weil da eben diese Hafengebäude sind, die eben, ja, also die so relativ alte Gebäude, wesentlich niedrigere Gebäude sind. Und es ist auch alles nicht so dicht bebaut, es sind eben nur viele Bäume da. Und es treten viele so Künstlergruppen auf.
Ja, so mehr so diese Straßenkünstler.
Genau, so Straßenkünstler, aber auch schon, ich weiß auch nicht, ob die Plätze vergeben werden, aber die sind relativ, ja, schon gut. Also es sind jetzt nicht irgendwie so arme Leute, die ein bisschen Geld haben wollen und dafür Gitarre spielen, sondern es sind schon richtige Auftritte von ganzen Künstlergruppen, die dann mit Kostümen da Musik machen und tanzen.
Ja, so Breakdancer waren da, aber auch irgendwie so Leute, die was Witziges erzählt haben und...
Genau, es war so ein Comedy-Mann da, der Comedy-Show gemacht hat. Was man von da unten aus schon so ein bisschen erahnen kann vom Wetter her, ist natürlich die Freiheitsstatue.
Die sieht man aber so ein bisschen mit dem Rücken zu einem.
Genau, die ist ein bisschen abgewandt und es ist auch einfach durch die Meeresluft, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, konnte man sie, ja, man wusste schon, man weiß natürlich, da ist die Freiheitsstatue.
Man muss aber sagen, bei uns war das Wetter nicht so gut, weshalb wir auch irgendwie jetzt nicht einmal mit dem Boot um die gesamte Manhattan-Insel gefahren sind, und solche Geschichten haben wir ausgelassen. Aber die Freiheitsstatue haben wir uns schon auch von vorne gegeben.
Ja, also es gibt natürlich die Obertouristenmöglichkeit ist, man fährt nach Liberty Island, geht in die Freiheitsstatue rein, läuft auf der Fackel rum, das haben wir uns alles gespart.
Die andere Möglichkeit wäre gewesen, wir mieten uns so einen Helikopterflug. Stimmt, ja. Und fliegen einmal um die Freiheitsstatue rum und können ihr dann sozusagen auch ins Gesicht schauen. Das haben wir uns auch gespart.
Das ist vielleicht nicht so extrem touristisch. Nein, was wir gemacht haben, war mit der Staten Island Ferry zu fahren. Staten Island liegt quasi auf der anderen Seite von Manhattan im Süden. Also wenn man übers Meer drüber kommt, kommt das Staten Island. Das konnte man schon, glaube ich, nicht mehr richtig sehen, dass da noch was kommt. Also es ist schon eine Strecke, wo so, ja, das war maximal in Sichtweite Entfernung.
Also schon ein paar Kilometer, ja. Aber gutem Wetter konnte man es sicherlich sehen.
Das Interessante an dieser Staten Island Ferry ist erstmal, dass sie kostenlos fährt. Also die fährt relativ oft. Die sind dann immer als Water Taxi bezeichnet, die Autos, Schiffe. Man wartet einfach, bis die nächste kommt, steigt ein und fährt damit.
Genau, und ich glaube, das ist eigentlich zum Transport von den Arbeitern.
Genau, es wird auch wieder viel von Leuten verwendet, die einfach in Manhattan arbeiten, aber halt auf Staten Island ihre Wohnung haben. Und die fahren damit über den Fluss und wird von der Stadt bezahlt, diese Fähren. Aber kann man als Tourist auch nehmen, weil man eben an der Freiheitsstatue vorbeifährt.
Genau, man sieht von dort aus die Freiheitsstatue von vorne, was man ja von Land aus eigentlich nie wirklich hinbekommt. Und das machen auch sehr viele. Also wie auch wir sind die Leute, steigen auf die Fähre, fotografieren die Freiheitsstatue ab und auch die ganze Skyline, die man dann von dort aus sieht, von Manhattan, und fahren rüber und dann sind wir auch gleich wieder zurückgefahren. Genau,
also in Staten Island selber haben wir eigentlich nichts gemacht. Ist sicher auch interessant, aber wir waren eben nur wegen dem Boottrip da und sind dann auch direkt mit dem nächsten Schiff wieder zurückgefahren von Staten Island zurück nach Manhattan. Also man kommt, also ich glaube, die meisten Fotos, die man von der Freiheitsstatue so kennt, sind, also wenn sie nicht aus dem Helikopter gemacht sind, dann sind sie wahrscheinlich wirklich von dieser Fähre gemacht, weil man eben so frontal dran vorbeifährt. Man braucht schon, also mein 55mm Objektiv war, nein, ich hatte 85, das war ein bisschen zu klein, also man muss schon ein bisschen zoomen, dass man sie ganz auf dem Bild hat, also man fährt da nicht direkt dran vorbei.
Also wenn man wirklich noch einen direkteren Blick haben will, da fahren auch so Wassertouren, aber...
Genau, aber die kosten halt dann und... Ja. Also es war... Also mir hat's gereicht eigentlich.
Ja, richtig, weil nur wegen dem Foto da jetzt noch näher hinzufahren, also dann sollte man schon gleich ganz drauf und genau. Sich die Insel komplett anschauen.
Da hat man aber halt, wenn man nach Liberty Island selber fährt, da hat man ja dann extrem lange Wartezeit noch, bis man auf die Freiheitsstatue hoch darf, noch eine Sicherheitsüberprüfung und so weiter. Ja. Also das war uns in dem Moment irgendwie zu viel Aufwand.
Genau.
Nee, aber wir waren dann zurück im südlichen Manhattan und da eben in dieser angesprochenen Hafengegend, in der man auch noch einen netten Nachmittag verbringen kann.
Das war auch so eine Einkaufsmall, sowas in der Art, und nette kleine Cafés und alte Schiffe sind ausgestellt und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie, ja, ein netter Platz, um da mal seinen Kaffee zu trinken. Das
sind eben diese ganzen Piers. Wo wir waren, war Pier 17, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die da wirklich Reihe an Reihe. Es sind natürlich nicht alle noch irgendwie da und die können betreten werden, aber man kann da schon dann, wenn man an der südlichen Spitze ist, wir sind dann Richtung Norden wieder gelaufen, an der östlichen Küste entlang. Ja, und es stehen eben diese alten Segelboote, was auch irgendwie so überhaupt nicht zu diesem modernen Manhattan passt.
Nee, aber dieser gesamte Bereich passt da auch nicht so, weil es extrem geprägt von irgendwelchen auch Industriehäusern, die ziemlich runtergekommen schon sind, so alte Backsteinhäuser. Und das passt alles nicht in diese moderne Times Square Welt.
Da sind auch, das sieht man in New York auch, das erkennt man auch auf den Fotos, es gibt immer diese Feuernottreppen, die im Nachhinein montiert wurden, weil die ganzen, also gerade bei den älteren Gebäuden, bei den Wolkenkratzern natürlich nicht mehr, die haben natürlich interne Rettungswege, aber bei diesen ganzen alten Häusern wurden im Nachhinein diese Feuertreppen eben außen montiert und man sieht halt wirklich, es hat jedes Stockwerk so einen schwarzen Metallbalkon dran und extrem steile, so schräge Treppen auf das nächste Stockwerk unten runter.
Genau. Und von dort aus weiter sind wir dann auch gleich nach Chinatown.
Ja, lass mich noch ganz kurz zu dem Pier 17. Da haben wir eine kleine Pause gemacht. Da standen auch wieder Liegestühle rum. Also es gibt auch ein paar Restaurants, die dann eben auch irgendwie Fisch und sowas verkaufen. Bei unserem Weg da lang haben wir eben auch eine Stunde lang in diesem Liegestuhl gelegen, unter anderem, weil es da offenes WLAN gab. Aber das Wetter war gar nicht so perfekt, da kann man Gott trotzdem gut machen. Man ist da so auf, dritter, vierter Stock, also man ist schon ein Stück über dem Wasserlevel, hat aber eben den Blick dann, die großen Segelschiffe, die da stehen, sind ja dann doch noch so hoch, also der Ausblick eben auf die Schiffe und die Möwen, die da rumfliegen. Und
dann auch relativ schön in Richtung Brooklyn und Brooklyn Bridge und Manhattan Bridge. Da unten beim Pier 17 gab es auch so einen künstlich angelegten Strand irgendwie noch, kann ich mich noch dran erinnern?
Genau, das war aber nur so eine Aktion, wenn ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Club oder eine Bar, die da eben für den Zeitraum, wo wir da waren, einen künstlichen Strand mit einer Strandbar aufgeschüttet hatten. Ja, dann sind wir von Süden wieder nach Norden, so rum sind die Himmelsrichtungen gelaufen. Da kommen dann die nächsten bekannten Viertel, nämlich Chinatown und dann noch Little Italy. Das war weniger spektakulär, als ich es erwartet hatte. Also ich hatte auch keine so spezielle Erwartung, aber es sind ja schon die Viertel, die man wirklich von denen gesprochen will,
Ja, es lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir uns genähert haben durch kleinere Straßen. Also es gibt irgendwie diese eine Hauptstraße, wo in Anführungsstrichen extrem viel los ist. Und abgelegen davon ist aber auch einfach viel geschäftlicher Betrieb. Also eine Fischzucht kann ich mich dran erinnern. Und ja, auch wirklich noch lebende Tiere, die da irgendwie gezüchtet werden.
Also es ist schon, das ist wahrscheinlich auch das, es hat mich weniger beeindruckt, als ich gedacht hatte, aber es sind schon viel, also es ist schon extrem China dann plötzlich. Also ich habe da auch ein Foto gemacht, wo wirklich jede Werbereklame, die draußen hängt, sind halt Schriftzeichen und das geht auch relativ abrupt, dieser Wechsel von hier ist alles Englisch zu hier ist alles Chinesisch.
Ja, die Sprache ändert sich auch komplett.
Die Leute ändern sich komplett, also es sind wirklich Chinesen, die da leben.
Und was so irgendwie verwunderlich ist, dass es ist wirklich kein großer Bereich, aber die Grenzen sind strikt getrennt.
Ja, also es kommt wirklich abrupt, man läuft durch eine Straße, biegt einmal rechts ab und plötzlich ist man eben in diesem Bereich Dann gibt's natürlich auch die typischen China-Märkte, die gefälschte Sachen verkaufen. Also, ja, wirklich an der Straße gibt's halt dann nachgebaute Handys und irgendeinen Plastikkram.
Und jeden aktuellen Kinofilm auf Blu-ray-Qualität für $5.
Und das ist, glaube ich, auch ein Ort, wo man in Manhattan einigermaßen preiswert essen kann. Also da war auch das Einkaufen, gut, das waren jetzt auch keine hochwertigen Sachen und so, aber es war schon wesentlich billiger, glaube ich, mich zu erinnern. Also
ja, auf jeden Fall.
Wenn man da ein Restaurant oder auch nur ein Straßensnack sich mitnehmen wollte, das ist ein ganzes Stück billiger. Ja.
Und von dort aus ging es gleich weiter nach Little Italy und das grenzt genau aneinander und
ja,
das ist das Verwunderliche, weil wenn man so den Bereich von Little Italy betritt, der auch durch so einen Torbogen irgendwie markiert war, dann ist sofort halt nicht mehr China, sondern Italien am Start.
Ja, also Italien fand ich war ja noch wesentlich weniger am Start als China.
Ja, aber die ganzen Chinesen waren plötzlich alle weg.
Ja, aber also was eben an dem Chinatown, was wahrscheinlich der Punkt ist, dass es ja das nicht so extrem fand. Die Häuser sind quasi die gleichen. Also wenn man von dieser Hafengegend aus dem Süden kommt, dann ändert sich so die Architektur nicht so krass. Es sind schon noch so diese alten New Yorker Häuser eben, in denen einfach Chinesen leben.
Und das Little Italy sind auch nur 2-3 Straßen.
Das hat mich sehr noch klein. Viel weniger beeindruckt als Chinatown. Also ist alles nicht schlecht und ist ja auch kein Ding da durchzulaufen.
Das
also
war echt mini.
So sollte man schon machen ja. Und so. Aber Little Italy, also ich habe es erst auch gar nicht verstanden, dass ich jetzt in Little Italy, also dass ich nicht mehr in Chinatown war, haben wir relativ gut erkennen können. Aber Little Italy hat sich für mich hauptsächlich durch diese Girlanden ausgezeichnet, die eben so in grün, weiß und rot waren und quer über die Straße hingen. Und es gab ungefähr 20 Pizzerien, die alle Little Italy hießen.
Wo man auch nicht genau wusste, welche jetzt gut und welche schlecht ist. Und also es war auch teurer, eindeutig. Also da zahlt man dann schon fast wieder New Yorker Preise.
Ja, dann also das ist so unsere Tour durch die Viertel, die wir da ein bisschen gemacht haben und in die verschiedenen, und das ist alles noch Manhattan, das ist ja schon extrem, also es sind die Viertel in einem Stadtviertel quasi. Und
vor allem jetzt alles südliches Manhattan.
Genau, also im Norden von Manhattan waren wir auch gar nicht so viel unterwegs, machen wir später vielleicht noch eine Runde. Was sich dann anschließt, ist so die Lower East Side.
Was ein sehr spannendes Viertel ist, was mir sehr gut gefallen hat, weil es eher so, ich würde mal sagen, so stellt man sich dieses New York der 80er Jahre so ein bisschen vor. Lauter Künstler, die dort leben, nach unten versetzte Eingänge irgendwie. Man geht da immer so die Treppe so leicht runter.
Genau, das ist so die Architektur, die ich aus Irland kenne, dass das so ein Level zwischen Keller und Erdgeschoss ist, auf dem schon die erste Etage quasi ist.
Ja, genau, und auch so lauter kleine Bars, Cafés, Bücherläden, kann ich mich erinnern, die so auch gebrauchte Bücher verkaufen.
Das ist so der Bezirk, der in New York als nächstes dann so gentrifiziert wird. Also das ist, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch schon passiert, wo wir 2009 da waren, war es eben wirklich noch so ein bisschen der Geheimtipp und das, was, ja, was man sehen sollte, wenn man sich auskennt, also, ja, kleine Cafés, Ateliers von Künstlern, die Werke verkauft und ausgestellt haben und deutsche Currywurst.
Ja, wir sind ja da vom Basti durchgeführt worden und der Basti hatte scheinbar Sehnsucht nach Deutschland, deswegen kamen wir das ein oder andere Mal auch an deutschen Restaurants vorbei und da unter anderem an einer deutschen Currywurstbude.
Also der Basti kannte die ja schon. Die haben nämlich ja wirklich irgendwie eine Woche, bevor wir da waren, erst eröffnet.
Ja, der Basti war gleich mal bei der Eröffnung.
Genau, und das waren auch Studenten oder irgendwie, also zumindest im Studentenalter, Leute aus Deutschland, die ausgewandert sind nach New York, um sich eine Currywurstbude aufzumachen. Also es war schon eher ein kleines Restaurant als eine Bude.
Ja.
Und Wechslers Currywurst hießen sie. Und haben tatsächlich original deutsche Currywurst, konnten auch Deutsch da drin.
Haben auch die Pommes selber gemacht und alles und hat eigentlich, ja, richtig original geschmeckt, richtig gut. Und es gab deutsches Bier. also zum Beispiel auch Augustiner, was man ja jetzt nicht überall in Deutschland bekommt und was vielleicht auch ganz schön kompliziert sein könnte zu importieren. Ich weiß es nicht genau, wie das so sinnvoll nach New York kommt. Die Preise sind natürlich da schon recht gesalzen für einen Augustiner irgendwie $5-6 oder sowas.
Ja. Und es sind wahrscheinlich auch die Exportflaschen, die 0,33er, aber die Currywurst mit Pommes, wenn wir gerade die Webseite offen haben, kostet im Moment $6. Ich glaube, das haben wir damals auch gezahlt. Das ist okay für New York.
Also wir haben für New York Preis ist okay, aber man kriegt halt da nur so eine Currywurst einfach und deswegen fanden wir das jetzt nicht schon spektakulär.
Ja, machen wir einen kurzen Exkurs zum Thema Essen.
Okay.
Wo ich mich noch dran erinnern kann, ist auf jeden Fall die News Bar. Da waren wir am allerersten Abend. Da war der Basti auch schon bekannt als der Deutsche.
Das war so mit dem Burger und genau. So Standard.
Das war so, ja, typisch vielleicht, weiß ich nicht. Also wir haben auch lange gesucht, was typisch ist, was wir essen müssen.
Wir haben auch so eine Liste gemacht.
Genau. Da war schon nicht schlecht teuer. Also wir haben so ein Caesar Salad gegessen, wenn ich mich recht erinnere. Und wir haben auch irgendwie $20 losgeworden, oder?
Caesar Salad und Getränk irgendwie. Also das ging schon ordentlich ab. Aber zum Beispiel, wir waren ja dann auch Sushi essen. Genau. Und das ist ja was eigentlich bei uns extrem teuer ist. Und es war halt dann normalpreisig. Also, da haben wir auch unsere $20 ausgegeben.
Ja, aber, also sogar ein Batzen mehr, glaube ich. Also eher $30. Ich weiß nicht mehr, wie das Sushi-Restaurant heißt, aber das war wirklich gut.
Ja.
Das war wirklich auch, das war ziemlich ein großes, das war ja auf mehreren Stockwerken. Wir waren unten im Erdgeschoss, aber es ging über mehrere Stockwerke. Irgendwie sehr nobel eingerichtet. Also zum Essen, was zu finden, ist überhaupt kein Problem.
Es gibt an jeder Straßenecke was und wenn man sich mit Hotdog oder Brezel zufrieden gibt, dann findet man echt sofort.
Und wenn man essen geht, dann wird man halt schon Geld los. So ist nicht.
Ja, was stand noch auf unserer Liste? Pizza?
Wir hatten, das stand auf unsere, da hat der Basti uns ja auch einen Laden gezeigt, das war der Amish Marketplace, der war auch interessant, oder Amish heißt es, Amish, ich glaube Amish People, also so. Ja.
So keine Elektrizität und so, was in dem Laden auch nicht funktioniert hat, aber okay.
Sie hatten elektronische Kassen, ne? Ja. Ja, das war aber so ein bisschen aufgemacht wie so ein Farmers Market eben von der Amish, die auch so angezogen waren, also so mit diesen schwarzen Westen und jeder hatte so ein Bowler Hat auf oder sowas. Und die haben halt da so Lebensmittel verkauft, also so Obst, Gemüse und sowas alles, und die hatten auch eine Pizzeria drin. Da haben wir uns eine Pizza geholt, die war auch gut.
Die war extrem gut, ja.
Aber teuer.
Ja, irgendwie so $9, $9, $10 für halt eine normale mitgenommene Pizza. Ja.
Aber das war ja zu mitnehmen eben, und das war auch ein Prinzip, was man hier eher weniger kennt. Also es war eine Steinofenpizza und man hat an der Theke angestanden, die bestellt, der hat sie, und was lange gedauert hat, war halt das Anstehen, und dann hatte sie einen Ofen und also wenn du dran warst, hat es noch 3 Minuten gedauert und du hast die fertige Pizza mitgenommen.
Ja, stimmt, das ist bei uns eigentlich nicht so.
Und das haben wir dann beim Basti im Apartment gegessen. Ab und zu haben wir auch einfach Nudeln oder sowas gekocht.
Oder halt auch nur mal so ein Sandwich auf dem Weg.
Genau. Jetzt habe ich gerade noch irgendwas, wollte ich noch erzählen, wo wir essen.
Richtung Essen?
Ja, ich fällt schon nicht mehr ein. Ja, machen wir weiter. Wir waren bei unserem Künstlerbezirk.
NoHo, oder wie heißt, wird er noch genannt?
Ja, NoHo für Northern Hudson. Wo sich gestritten wird, woher der Begriff kommt, aber das ist so ein interessantes Viertel. Ich weiß nicht, ob es immer noch interessant ist oder ob mittlerweile da die Reichen Einzug gehalten haben und es nicht mehr cool ist.
Aber auch so mit kleinen Nachtclubs und sowas. Also ich glaube, zum Weggehen ist es echt interessanter.
Und da war auch der eigentliche Grund, warum wir nach New York geflogen sind. Da ist die Webster Hall, ist eben so ein Nachtclub, der gar nicht so klein ist. Wir haben uns damals den Dick Nation Live angeschaut, das hatte eigentlich nichts mit unserer Reiseplanung zu tun, aber es hat sich glücklicherweise so ergeben, dass es ja zufällig ein Dick Nation Live aus New York gab.
Müssen wir kurz erklären, was Dick Nation ist?
Ja, mach das mal kurz.
Also Dick Nation ist ein wöchentlich erscheinender Podcast von Kevin Rose, dem Gründer von Dick.com. Und der redet zusammen mit Alex Albrecht jede Woche über Sachen, die gedickt wurden.
Genau, die suchen sich bei tick.com ein paar Stories aus und reden dann drüber.
Ist meistens so Internetthemen, ist sehr unterhaltsam, ist ein Videopodcast und...
Genau, die machen halt viele so Live-Episoden und wir waren bei einer dabei und es ist schon, also wenn man sich jetzt so vorstellt, man sitzt da irgendwo und Leute nehmen Video auf, sowas nicht. Es war schon eher eine große Party, würde ich sagen.
Es war halt eine fette Show. Ja. Als sie auf die Bühne gekommen sind, haben erstmal die Massen gebrüllt, dass sie doch ihr Bier endlich exen sollen, weil das scheinbar üblich ist, wenn sie auf die Bühne kommen. Und dann haben sie erstmal zwei Bier um die Wette geext.
Ja, bleib noch mal kurz beim Eingang. Das war nämlich schon mal geil, in dieser Halle passen, ja, knapp. Also es waren ungefähr 1000 Leute da,
oder? Denke ich auch, sowas wird's gewesen sein.
Und wir sind da irgendwann hingegangen und wir haben es auch erst nicht so richtig gefunden und es standen dann so Menschen und die Schlange für den Einlass ging halt um mehrere Blocks. Also es waren zwei Blocks lang. Also es wundert mich eh, dass dieses Anstellen so krass gut funktioniert hat, weil wirklich immer so zwei Leute nebeneinander und so eine Schlange halt... Ja, zwei Straßenzüge entlang gezogen wurde.
Und ich glaube, es hat deshalb so gut funktioniert, weil am Ende der Schlange hat man immer seine Warte-Eintrittsbänder bekommen. Wenn du dich noch dran erinnerst.
Ja, da wurden schon mal, also der Eintritt war kostenlos, aber es wurden schon mal so Armbänder verteilt.
Ich weiß nicht, also Alterskontrolle wird da auf jeden Fall schon gemacht.
Genau.
Und am Ende der Schlange wurde auch auf kostenlos Eis ausgezahlt. Vielleicht hat es deshalb auch so
gut funktioniert. Also da war Warten noch ein Highlight, ja.
Genau. Aber wir sind auch 1,5 Stunden gewartet.
Ja, und aber...
waren nicht wirklich weit vorne in der Schlange. Also.
Nee, aber war natürlich auch witzig, weil in dieser Schlange natürlich nur Nerds standen, die sich eine Internetshow anschauen wollen. Nee, da waren wir, was wir zum Dignation noch erzählen sollten, war, dass wir natürlich on stage waren. Es ging dann so, bevor die eigentliche Show losging, wurde so ein bisschen rumgefragt, wo die Leute denn herkommen. Und dann kamen da Leute aus, wo... Also es war dann, einer kam irgendwie so aus
Florida oder
Florida
sowas.
Florida her und so, Florida. Wir mittendrin springen halt dann Nate aus hier, aus Germany.
Das Lustige war, die auf der Bühne haben das erst gar nicht so wirklich verstanden. Und dann irgendwelche Leute um uns haben es mitbekriegt. Und dann schreien alle so, hey, they're from Germany. Und irgendwann haben sie es auch auf der Bühne mitgekriegt. Und dann mussten wir vor. Und dann erst haben sie es uns nicht geglaubt.
Das war schön, sie haben erstmal unsere Ausweise angeschaut. Ob wir wirklich Deutsche sind. Die glauben ja, also die haben dann auch gedacht, dass wir für ihre Sendung nach New York geflogen sind.
Das habe ich auch nicht so mitgekriegt. Plötzlich schreit das ganze Publikum wieder Bier-Echsen. Und dann stand ich so ein bisschen verloren auf der Bühne und musste ein ganzes Bier-Echsen.
Weil du über 21 warst.
Weil ich über 21 war.
Ich habe einen Red Bull gekriegt. Wir hatten dann für die ganze Sendung relativ gute Plätze. Also ich habe mich dann zum Kameramann, zum Hippie-Clan daneben gehockt. Nee, und hatte einen ganz guten Platz und habe auch dann ein paar Red Bull gekriegt.
Genau, also wir wurden versorgt während der Sendung von dem Kameramann, der ziemlich lustig drauf ist. Und
ich habe dann auf Twitter noch gelesen, dass sich einer angeschrieben hat, der ein bisschen wütend war. Er kam nämlich aus Ägypten, und was noch weiter weg war. Aber der hat wohl zu leise geschrien.
Tja, war mir zuerst dran.
Nee, war auf jeden Fall auch interessant. Das war eben in dieser Webster Hall. Da haben wir auch Fotos auf Flickr, die verlinke ich. Ja, der Basti hatte eben seinen Job als Wächter der deutschen Nation. dadurch hatte er zwar ein paar Aufgaben, aber auch ein paar ganz nette Privilegien.
Der hatte doch auch, wie nennt man das, so ein Botschaftsausweis, so ein Diplomatenausweis.
Diplomatenpass, sollen wir die Geschichte erzählen mit der U-Bahn? durch einen unglücklichen Zufall hatte er leider keine Fahrkarte dabei, wurde kontrolliert und sein Diplomatenpass war ihm behilflich. genau, nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war unser Besuch beim Headquarter von den United Nations. Das lag nämlich direkt gegenüber von der deutschen Botschaft.
Genau, und da hat uns der Basti reingeschleust. Also draußen sieht man erstmal so diese bekannten Fotobilder mit den ewig vielen Fahnen, die da von allen Nationen hängen. Dann der Revolver mit dem Knoten.
Und das, also das Headquarter ist ja eigentlich nicht nur ein Gebäude, sondern es ist schon ein kleineres Territorium, wo mehrere Gebäude sind. Es gibt natürlich das große Haus, was auch wirklich hässlich ist. Also ein relativ großes Hochhaus, in dem eben dann, ja, so die Büros von der United Nations sind.
Direkt am Eastern River.
Genau, und das Gebäude ist für Besucher frei, also wir wären auch ohne Basti reingekommen. Wir hatten halt den Escorted Pass, also dass wir von einem Diplomaten eskortiert werden und waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so auf dem Niveau wie halt Staatsgäste, die da so einen Botschafter mitbringt oder so.
Ja, wir durften uns vollkommen frei bewegen.
Genau, normalerweise. Also so die Gänge, also es wirkt ja schon alles ein bisschen wie in so einem Museum. Also es sind halt Ausstellungen von den ehemaligen UN-Vorsitzenden, jetzt fällt mir der richtige Name nicht ein, Präsidenten, weiß ich nicht, hängen da Ölgemälde an der Wand, das sind Ausstellungen, es sind die Geschenke ausgestellt, die die United Nations von den einzelnen Mitgliedstaaten gekriegt haben. Es ist auch so ein bisschen, ich glaube, für Schulklassen, dass man da eben einen Schulausflug machen kann und noch was dabei lernen kann, also so, ja, Tafeln, die über so... Ne? Wo eingezeichnet ist, welche Länder, also so eine Weltkarte, die eingefärbt ist, wann wer beigetreten ist, wer noch nicht dabei ist, was wirklich wenig Länder waren, bis auf so ein paar ozeanische Inseln, ist glaube ich so gut wie alles.
Ja.
Nordkorea. dann eben die, ja, so Kriegsopferausstellungen, also keine Kriegsopfer, aber also, es hingen Waffen rum und eben die Einsätze von den Blauhelmsoldaten, welche die gemacht haben und was die Aufgaben von den Blauhelmsoldaten sind.
Alles also immer halt extrem darauf ausgerichtet, den Leuten zu vermitteln, dass eine genau. friedliche Welt die beste ist oder so. Also ich kann mich da erinnern an irgendwie so ein Gewehr, das zu einer Gitarre umfunktioniert war und solche Dinge sind da alle ausgestellt.
Ja, aber es ja, würdest du sagen, das ist was man tun muss, wenn man in New York ist, die United Nations anschauen?
Ja, also das, was du jetzt so beschrieben hast, fand ich eher langweilig, aber so in diesen Sälen zu sein, wo die wirklichen Entscheidungen alle so normalerweise getroffen werden oder zumindest verkündet, weil getroffen werden sie wahrscheinlich eher in irgendwelchen Hinterzimmern. Das ist schon eher spektakulär.
Also dieses Gebäude besteht halt daraus, dass neben dieser Ausstellung gibt's da eben, ja, sind halt Diplomatenbüros und sowas drin und dieser große Saal, dieser, ja, wo jedes Land irgendwie einen Platz hat und mit dem Namensschild davor und vorne das Rednerpult, das kennt man garantiert aus irgendwelchen Fernsehnachrichten, in den durfte man, glaube ich, reingehen, hinten reinschauen, wir durften halt an der Absperrung vorbeigehen und durch diesen ganzen Saal laufen.
Haben das auch für eine lustige Fotoshow genutzt. Also natürlich gleich an dem Platz, wo die Deutschen normalerweise sitzen, ein Foto gemacht. Aber uns dann auch mal ganz mutig auf das Rednerpult gestellt und Reden geschwungen.
Genau, und da durften definitiv die normalen Besucher nicht rein. Also oben durfte man, jetzt fällt es mir wieder ein, oben durfte man rein, wenn man so eine guided Tour gemacht hat. Mhm. Die konnte man buchen für ein bisschen Geld. Dann durfte man da oben reinschauen, quasi nur von oben sich einmal kurz den Saal einschauen und wir sind eben, ja, die Stufen, also der Saal ist halt so abgesenkt, das, ja, wie man es halt so von Hörsälen aus der Uni kennt. Und da durften wir runtergehen und uns das Rednerpult und hinter das Rednerpult stellen. Es war sicher lustig, ja.
Was da interessant war, fand ich, ist es extrem vorbereitet, also so perfekte Fernsehstudios sind da schon so eingerichtet rechts und links und natürlich auch die ganzen Übersetzungen, weil es ja gleichzeitig in 5 Sprachen oder so ist alles
übersetzt. Genau, sind dann an jedem Tisch auch noch so die Anschlüsse für die Kopfhörer und so, dass sich jeder das halt in seiner Übersetzungssprache anhören kann. Und es sieht und riecht verdammt nach 70er Jahren da drin.
Das stimmt.
Also die Stühle sind in so einem ganz komischen hellblauen Türkis, was man wirklich nicht mehr machen würde. Und das war auch so ein bisschen unpassend zu New York. Von außen sah es aus wie, ja gut, das ist schon auch nicht so schön.
Nee, das Gebäude sieht auch schon alt aus.
Also man kann nicht sagen, dass die UN Geld verprassen würde. Das
dort sicherlich nicht. Außerdem stellen sie eh nur irgendwelche Praktikanten an, neben den ganzen Botschaftern und werden da sicherlich auch nicht die höchsten Löhne zahlen.
Was da noch drin ist, ist die Diplomaten-Lounge, in die man als normaler Besucher natürlich auch nicht rein darf.
Aber da geht's richtig ab. Freitagabends waren wir da und ja, da kommen halt ja wieder viele Praktikanten, aber eigentlich die Diplomaten so aus den ganzen Ländern zusammen Freitagabend und trinken an der Bar gemütlich ihr Bier oder ihren Wein.
Also Bar ist auch ein, dann stellt man sich eine Bar vor, es ist halt innerhalb dem United Nations Headquarter und es ist extrem groß. Also es sind viele Tische da, es sind auch irgendwie Arbeitsplätze mit Computern da, wo man irgendwie wenn man in den United Nations irgendwie arbeitet, wahrscheinlich noch mal kurz mit der Familie chatten kann oder sowas. Aber diese Halle ist verdammt groß gewesen. Und ja, halt diese Couchplätze und so weiter. Und dann eben ganz am Ende die Bar. Und die ist natürlich für normale Besucher nicht freigegeben.
Das fand ich aber einfach richtig beeindruckend, wie die Leute echt also aus der ganzen Welt dort freitagabends zusammengekommen sind und geratscht haben und nee, man hat da Leute einfach von überall irgendwie kennengelernt und gesehen. Und einen spektakulären Moment gab's noch, und zwar arbeiten da ja viele Praktikanten, wie schon erwähnt, und irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit bringen sie so die übrig gebliebenen Sachen aus der Kantine. Und diese ganzen verhungerten Praktikanten oder hungernden Praktikanten sind dann auf diese Überreste über die hergefallen, was sehr spektakulär war und was wahrscheinlich daran liegt, dass es in New York so teuer ist zu essen.
Ja, und weil es halt auch schon das feine Essen war. Also das war schon auch so die Häppchen, die dann so auf dem Tisch stehen bei so den Verhandlungen zwischen den Staatschefs oder sowas. Also es waren schon so die feinen Lachsbrötchen.
Ja, richtig.
Also die ist auch interessant, aber die kann man sich wohl nicht anschauen als normaler Besucher.
Muss man den Basti kennenlernen.
Die hatte dann auch einen Ausblick eben auf den East River rüber nach Brooklyn.
Genau.
Und Brooklyn ist auch der nächste Punkt, den wir gleich machen können.
Mit der Brooklyn Bridge und unserem Nachmittag, den wir da verbracht haben.
Genau, also nochmal kurz die Geografie. Manhattan, eben östlich davon ist der East River und östlich davon ist Brooklyn dann.
Und Queens, es geht so ein bisschen ineinander über, denke ich.
Genau, wir waren nur in Brooklyn. Die sind eben, also Manhattan und Brooklyn ist verbunden mit diesen beiden bekannten Brücken. Dazwischen ist noch Roosevelt Island, da waren wir aber nicht drauf. Nee. Ich weiß auch nicht genau, was da los ist. was da los ist. Nein. Ja, es geht eben die Brooklyn Bridge und die Manhattan Bridge rüber. Die Manhattan Bridge haben wir mal bei Nacht angeschaut, sind aber dann nicht rübergelaufen.
Ich weiß auch nicht, ob das spektakulär gewesen
wäre. Nee, aber die Brooklyn, also wenn, sollte man wahrscheinlich über die Brooklyn
Bridge gehen. Ja, das ist ja eine Fußgängerbrücke, komplett, glaube ich.
Genau.
Und das ist eine Hängebrücke und das ist da, wo die Jogger immer drüber joggen in den Filmen.
Ja, und auch nicht nur in den Filmen. Also, weil wenn man joggen gehen will und nicht im Central Park, weil man den schon auswendig kennt, dann hast du in Manhattan wahrscheinlich schlechte Karten. Deswegen sollte man da vielleicht nach Brooklyn rüber joggen. Und über diese Brücke ist auch ganz schön und Brooklyn selber ist auch ein extremer Kontrast zu Manhattan.
Das ist schon der Ort, wo ich, wenn ich Familie hätte und irgendwo da in der Gegend wohnen müsste, ich glaube, da würde ich hinziehen. Das sieht alles recht sicher aus, recht geordnet und trotzdem aber irgendwie noch cool und halt irgendwie so 5 bis 10 Gehminuten von Manhattan entfernt.
Es ist halt, es sind wieder diese alten Backsteinhäuser, aber die wirklich überhaupt nicht irgendwie heruntergekommen ausschauen, sondern die sind top saniert. Ich denke auch, die sind nochmal auch extrem teuer.
Ja, wahrscheinlich schon.
Und auch eben mit diesen schwarzen Metalltreppen dran. Aber es gehen halt, also die Straßen sind eigentlich alles so Alleen, die erstmal die Straße, links und rechts davon eine Reihe Bäume und dann erstmal diese Häuser.
Genau, dann der Fußweg und dann die Häuser.
Also es ist extrem grün, gerade wenn man so die Straße entlang läuft, was man da auch gut machen kann, weil während man in Manhattan halt so die Straßen, die gerne mal 6-spurig in die eine und 6-spurig in die andere Richtung oder sowas gehen oder Einbahnstraßen sind, das sind schon die Straßen, die man halt auch so aus Deutschland kennt, so eine Spur in die eine und in die andere Richtung oder vielleicht, wenn ein Auto parkt, muss man auch mal ein bisschen abbremsen, wenn Gegenverkehr kommt. Also die sind wesentlich kleiner, teilweise auch so Kopfsteinpflaster.
Auch sehr unbefahren und in der Gegend sind auch so viele kleine Spielplätze oder sowas in der Art.
Ja, man kann halt da wirklich auf der Straße laufen, weil wenn man das in Manhattan macht, ist eher eine dumme Idee. Was mir gerade auch einfällt, sind in Manhattan auf den Straßen die ganzen UPS-Autos, die halt Sendungen zustellen müssen. Und halt wirklich einfach so in zweiter, dritter Reihe.
Ja.
Also es gibt ja auch 6 Reihen, deswegen kannst du auch gerne mal in dritter Reihe parken.
Ja. Aber die scheren sich da gar nichts.
Bleiben halt auf der Straße stehen, Warnblinker rein, Motor aus und liefern ihr Paket aus. Ja, aber zurück nach Brooklyn. Das ist ja, also es gibt da, zumindest haben wir da keine großen Sehenswürdigkeiten angeschaut. Es war halt einfach mal wieder nur so ein durch das Stadtviertel laufen. Da gab es auch so kleinere Läden, die dann, ja, so kleinere Supermärkte, was man halt in Manhattan wirklich nur gefunden hat, wenn man sich wirklich auskennt. Das war so das Wohnviertel, nehme ich an.
Ja. und gleich daneben anschließend Queens. Und ich glaube, es war in Queens, wo wir den deutschen Biergarten besucht haben. Der, naja, nachdem der Basti ja wieder Sehnsucht nach Deutschland hatte, hat er uns am Abend mitgenommen und da gab's Bier aus Mastkrügen, ich glaube irgendwie Radeberger oder sowas, und dazu halt amerikanische Burger.
Ja, der Biergarten, der war relativ weit nördlich, also.
Es war auch eher schon Industriegebiet, also ich, genau. Ich glaube, es war Queens.
Wir sind da mit der U-Bahn hingefahren und das war wieder ein komplett anderes Gesicht von New York. Es waren diese Autowerkstätten. Es gab, also es bestand eigentlich nur aus Autowerkstätten und es ist auch jetzt nicht irgendwie große Werkstätten, sondern eher so die Hinterhof-Autotuner. Und es war auch nichts los, außer mal irgendwie so, ja, so vereinzelte Leute, aber eigentlich war irgendwie eine Gang Jugendlicher, die auf der Straße rumhingen, aber so quasi nichts los. Viel mit Graffitis zugesprayt und so. Und da war eben dieser Biergarten, zu dem wir hingegangen sind. Da gab es natürlich Sauerkraut und Würstel.
Aber eben Burger auch Burger. Ja. Also es hat auch keiner Sauerkraut und Würstel gegessen oder fast keiner. und hauptsächlich eben gutes deutsches Bier aus Mastkrügen getrunken und Burger gegessen.
Sie hatten auch versucht, so Bierbänke und Tische nachzumachen, aber es war nicht ganz so original. Ich habe Sauerkraut und Pommes und Bratwurst gegessen.
Ja, ich bin dabei, glaube ich, beim Burger geblieben.
Ja, der letzte Punkt, über den wir noch ein bisschen erzählen können.
Ist welcher?
Ist unser Autotrip, den wir gemacht haben.
Ach so. Ja, nachdem ich Freunde in Kanada habe, habe ich dich überredet, mal kurz nach Toronto zu fahren.
Ich meine, wenn man schon mal auf dem Kontinent ist, also wenn deine Verwandten in Argentinien gewesen wären, ich meine, wir sind schon in Amerika, die Verwandten, Freunde, genau, haben wir einen Autotrip gemacht, was abgesehen davon, dass wir nach Kanada auch noch gekommen sind und zu den Niagara-Fällen, ist es auch eine ganz interessante Erfahrung, mal in New York Auto zu fahren.
Wir haben uns da für ziemlich billiges Geld für 48 Stunden ein Auto gemietet, so einen kleinen Wagen, der für uns vollkommen gereicht hat. Ich glaube $64, kann es sein, irgendwie sowas.
Kann 64, sein.
74 Dollar. Das war auf jeden Fall also erstaunlich billig, hätte mir das teurer vorgestellt.
Ja, es war halt auch so ein kleines Auto, was ist in New York, also es war so ein kleiner Honda, was für Amerika irgendwie ungewöhnlich ist. Also auch vor allem in den Vierteln, also wir haben den in, ja, weißt du noch, wie die Autovermietung hieß? Die waren so grün. Was, dieses Alamo? Ja,
Eurocar? Nee.
Nee, es war nicht, egal. Genau, das war diese Autovermietung. Aber da war doch eine Sache, haben wir das aus Deutschland quasi reserviert?
Also wir haben es über so eine deutsche Preisvergleichssache reserviert und haben das dann dort einfach abgeholt.
Was mich ja auch verwundert hatte, weil man so Automieten und so ist schon ein bisschen streng. Vielleicht muss man irgendwie ein gewisses Alter haben. Wir haben einen kleinen Aufschlag gezahlt, weil wir unter 25 waren.
Aber das war's, also sonst.
Genau, das war's. Und ich durfte auch fahren, obwohl ich auch nicht irgendwie 21 war, sondern war ich 19, 20, keine Ahnung. Genau, also das war relativ unproblematisch. Dann hat man das Auto in einem Parkhaus mitten in Manhattan abgeholt. Ja.
Und dann ging der Spaß los.
Dann ging der Spaß los. Dann ist man halt in Manhattan losgefahren. Wir hatten das Auto auch exakt für 48 Stunden.
Und es war 9 Uhr morgens, komplette Rush-Hour. Und ich habe mich da mal so ein bisschen durch Manhattan
Ja, was geschmacht. Das Interessante davor... Oh, ja, wir sollten schon noch ein bisschen bei Manhattan bleiben, bevor wir dann mit dem Auto woanders hinfahren.
Okay.
Wir waren... Was ist bei der Rückkunft? Das war bei der Rückkunft, das verwechsel ich jetzt. Was natürlich, wo wir hin mussten, war der Fifth Avenue Apple Store. Den ziehen wir noch kurz unserem Autotrip vor und machen noch so ein paar Feinheiten aus Manhattan, die ich auch noch erzählen mag. Nee, aber die Fifth Avenue ist auch, ja, was man auf jeden Fall mal lang schlendern sollte.
Ja, also ist ganz nett.
Genau, dann auf Höhe vom Central Park, also relativ weit nördlich, ist dann der berühmte Fifth Avenue Apple Store, der halt mit diesem Glaswürfel obendrauf, was schon ziemlich spannende Architektur ist und der ganze Apple Store dann unterirdisch ist.
Genau. und mit dem Bodyguard, der nicht als dieser erkannt werden will und immer beim Aufzug vom Eingang steht, immer so einen fetten, ich glaube, iMac in der Hand hatte und dann ständig hoch und runter gefahren ist.
Ja, der hat halt, also die hatten wohl ein paar Leute angestellt, die simulieren, dass sie damit iMacs aus dem Laden laufen und jeder so einen großen Karton und die sind dann immer mit dem Aufzug hochgefahren. Also in diesem Glaswürfel ist halt nichts außer ein großer leuchtender Apfel und es geht der Aufzug runter. Der ganze Store, der ist schon gigantisch groß. Also ja. Wenn man so den Münchner Apple Store im Kopf hat oder so, das ist echt ein Witz dagegen. Er ist alles auf einer Ebene, es gibt auch keine verschiedenen Räume.
Vom Platz her vielleicht das 3-4-fache?
Auf jeden Fall das 4-fache, also es ist schon und es ist halt eine große Fläche und natürlich keine Fenster, weil es unterirdisch ist, nur mit diesem Loch in der Decke, wo drüber der Glaswürfel ist und der Glasaufzug und die Glastreppe runtergeht. Da gibt's ja auch dann diese berühmten, da ist doch mal eine Stufe kaputt gegangen von dieser Glastreppe, die dann bei eBay für, ich weiß nicht, 20.000 oder sowas weggegangen ist, ja. Oh. Weil es halt die berühmte Glastreppe ist, die ja Apple sich auch patentieren lassen hat. Ja, und genau, eben diese Bodyguards, die die ganze Zeit iMacs kaufen, damit man denkt, es werden iMacs gekauft.
Jo, das zum Apple Store.
Was mir in Manhattan noch aufgefallen ist, die Müllabfuhr, ist das auch aufgefallen?
Nee, überhaupt nicht.
Also es lagen auf der, also die Müllabfuhr an sich ist mir auch nicht aufgefallen, aber die kommt ja in Manhattan jede Nacht. Die kommt jede Nacht, ja, und zwar, also nach ja, so um 3-4 in der Nacht wohl. Mülltrennung oder sowas existiert natürlich nicht. Ja, was man macht, ist auch, man legt den Müll einfach in diesen schwarzen Säcken auf dem Gehweg. Ja. Und der taucht dann immer so abends, also gegen 7, 8 oder sowas, taucht dann um jeden Baumstamm einfach Unmengen an schwarzer, stinkender Müllsäcke auf, die die Müllabfuhr einfach einsammelt. Also da gibt's auch nicht irgendwie, dass jeder Haushalt eine Menge oder so. Es wird halt einfach alles in diesen Säcken auf die Straße geschmissen und es wird alles jede Nacht geholt.
Stimmt, das war jede Nacht weg, ja.
Ja. Und also klar, es ist auch auf der kleinen Fläche wohnen halt so extrem viele Leute, dass man eh täglich kommen muss, dass man den ganzen Müll wegkriegt, aber schon krass.
Große logistisches Meisterwerk, was dahinter steckt.
Wir haben jetzt zu Manhattan sonst noch was. Nee, machen wir unseren Autotrip.
Genau, wir sind da um 9 Uhr pünktlich zur Autovermietung gelatscht und haben dann das Auto in die Hand bekommen und dann, wie vorhin schon erwähnt, fängt der Spaß an. Es war richtig viel Verkehr, so zur Rush Hour in Manhattan.
Es war bei der Rückkunft noch krasser. Also 9 Uhr, da ist so der Höhepunkt vom Verkehr ist, glaube ich, schon vorbei.
Ja, wahrscheinlich.
Aber es war schon nicht schlecht, was los.
Wir hatten auch kein Navi und haben uns dann gedacht, ja, wir müssen in die Richtung so. Und das geht ja bei den Einbahnstraßen eigentlich ganz gut. Da fährt man immer ein Stückchen, dann halt wieder rechts oder links, je nachdem, damit man die Richtung einigermaßen hinkriegt. Und
ja, so in New York, es wäre ja echt überhaupt kein Problem, mit diesem Schachbrettmuster sich zu navigieren, weil du echt halt schätzen kannst, jetzt noch 5 Straßen in die Richtung und du weißt auch, die Zahlen müssen halt kleiner oder größer werden, je nachdem, wo du hin willst. Aber die Einbahnstraßen sind schon ab und zu problematisch, wenn man jetzt gern in die eine Richtung will oder auch nur, wenn man abbiegen will und erstmal ein paar Spuren wechseln muss. Also
richtig, weil halt die alle in zweiter, dritter Reihe parken. Dieses Spuren wechseln ist das Krasse, weil die Leute geben halt volle Kanne einfach Gas und ja, wenn man dann so eine Spur wechseln will, achtet da auch keiner auf irgendein Blinkzeichen und irgendwas. Und mir ist dann auch gleich mal ein Taxifahrer in den Spiegel reingefahren und hat mir aber nach kurzer Verhandlung sein Kennzeichen festgehalten und zwar echt nur im Spiegel so ein ganz kleiner
Lackschaden. Der ist entgegengekommen, oder? Und
Nee, der ist an mir vorbei.
Ach, genau, weil mal wieder ein Paketdienst oder sowas.
Nee, ich hab geblinkt, bin raus.
Genau, und der ist aber an dir vorbeigezogen auf der 4. Spur. Du warst auf der 3. oder sowas. Und dann haben sich die Seitenspiegel berührt. Und natürlich so das Profi-Taxifahrer-Auto hat Plastikspiegel. Da passiert halt nichts. Unser Mietwagen hatte leider keine Plastikspiegel.
Aber sie haben sich auch nie wieder gemeldet und es hat schon gepasst.
Ich habe dann mal zur Sicherheit, weil wir an dem Unfall wirklich nicht schuld waren oder vielleicht nach New Yorker Straßenregeln schon, aber habe ich ja so seine hier Taxi Drivers License mal fotografiert. Das hat ihm gar nicht so getaugt. Er
wurde richtig wütend, hat auch gleich von uns
also
Foto gemacht.
Genau, aber dann irgendwie.
Dann haben wir uns irgendwie rausgewurschtelt und das haben auch zum Lincoln-Tunnel gefunden und dann erstmal tanken, weil wir hatten nur so 5 Liter im Tank und haben dann die nächste Tankstelle genommen Und da war so ein Tankboy, der uns erstmal, also er wusste ja nicht, wo Deutschland liegt.
Also er hat relativ schnell gemerkt, dass wir keine Amerikaner sind. Daraufhin hat er halt mich gefragt, wo ich herkomme. Und Germany war ihm halt kein Begriff. Europe hat er dann schon mal gehört gehabt, aber ich weiß auch nicht, ob er es wirklich gehört hat oder
und
nur.
Und er hat, glaube ich, gefragt, welche Sprache wir in Europe so sprechen. Also er hat echt keine Ahnung und war aber erstaunt, dass wir dann noch bis hoch nach Kanada fahren wollten.
Das war dann schon in New Jersey und da geht's dann schon los so mit dem typischen amerikanischen, wir haben ja Platz, also so im Vergleich zu New York, so jeder Quadratmeter ausgenutzt und da ist dann schon so, ja, wir haben Platz, wir können uns riesige Werbetafeln aufstellen. Ja.
Und dann halt die schöne Landstraße entlang, weil wir wollten A, keine Maut zahlen und B, wollten wir diese typischen Ami-Landstraßen mitbekommen und C, ist es auch irgendwie so, also es macht keinen großen Unterschied, nach Toronto über Landstraßen oder über so eine Mautstraße zu fahren. Und ja, das ist so, wie man sich so in diesen Filmen vorstellt. Also wenn, es ist ein bisschen hügelig. Man erkennt halt so 2-3 Kilometer lang die gerade ausgehende Straße, die nur so hoch und runter die Hügel geht. Und die Häuser sind auch so Holzhäuser mit einem hübschen Vorgarten. Die Flagge hängt draußen.
Und auch ein paar Fotos. Die Straße gemacht. Ist halt einspurig in jede Richtung. Mit so einer gelben Doppelstreifende Fahrbahntrennung in der Mitte. Aber es ist auch kein Auto. Es war echt nichts. Wir sind ja auf der Straße mal stehen geblieben, um das zu fotografieren. Ich habe mich halt auf die Straße gestellt, die Kamera aufgebaut, ein paar verschiedene Belichtungsreihen gemacht und Fotos irgendwie in die eine und andere Richtung. Es war einfach nichts los. Und diese Straße, ja, war halt wirklich nur durch die Hügel, aber sonst keine einzige Kurve gemacht. Und außenrum halt, also wenn man in einem Ort war, die diese typischen weißen Holzhäuser, aber sonst die Farmen, das war auch witzig. Das ist ja auch so dieses Standardbild von der Farm mit diesen also dunkelrot lackierten Blätter. Ja. Und also da hat ja auch jeder extrem viel Platz und extrem viel Wiese, die auch gemäht werden muss. Es war echt auf jedem Grundstück jemand mit seinem Motorrasenmäher unterwegs und hat da Rasen gemäht, weil es halt schon der gepflegte Vorgarten war. Und dann überall der typisch amerikanische Briefkasten am Straßenrand.
Also was auch irgendwie auffällig war, wir sind da ja wirklich, wie lange fährt man da ungefähr bis zur kanadischen Grenze? Vielleicht so 7 Stunden. Ja. Da sind wir an keinem richtig großen Ort vorbeigekommen.
Nee, wir sind ab und zu durch so kleine Orte, die halt immer
mehr so aus Straßenkreuzungen bestanden.
Ja, und dann war immer eine Kirche da und so der Dorfmarkt.
Und ab und zu mal eine Tankstelle, wobei ich da irgendwann mal richtig Schiss hatte, weil wir, keine Ahnung, so 15 Liter im Tank hatten und dann wurde es aber richtig knapp und ich war froh, dass ich dann...
Genau, das ist dann auch so mehrere 100 Kilometer sicher keine Tankstelle und auch überhaupt keinen Ort gekommen.
Ja.
Und bei den Tankstellen, das ist oft so, dass es so Self-Service-Tankstellen sind, wo du auch direkt an der Zapfsäule halt bezahlst, Kreditkarte durchziehen.
Genau. Und so läuft das. Naja, dann sind wir an der Grenze angekommen und also nach Kanada einreisen lief sehr unproblematisch. So kurz gesagt, was wir machen wollen und einen Stempel bekommen, aber wir mussten dann nicht mal das Auto verlassen, also das lief.
Ja, halt Ausweise aus dem Fenster rausgereicht, genau. Wie bei so einer Mautstation oder
richtig.
So. Sind dann darüber nach Kanada gefahren und waren bei den Niagara-Fällen. Kanada, würde ich sagen, lassen wir jetzt mal aus der...
Genau, können wir mal anders berichten.
Können wir anders was machen, genau.
Also nur so kurz, der Trip hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt, meine Freunde getroffen. Niagara-Fälle sind auch interessant, aber sprechen vielleicht nochmal mal anders drüber.
Genau, und dann zurück von Kanada nach Amerika. Haben Sie schon ein bisschen kritischer in unsere Ausweise geschaut?
Ja, wir sind 11 Uhr abends losgefahren erstmal, uns versorgt mit Energy Drinks. Einer hat immer geschlafen, der andere ist gefahren und wieder bei der amerikanischen Grenze angekommen. Und da waren sie schon, da musste ich einen Kofferraum öffnen und sie wissen, was ich gemacht habe und wo ich hin will und so weiter und so fort. Aber also lang waren wir da auch nicht wirklich, weil es war halt nichts los. Und
ja, wir hatten schon so ein typisches Bild der Drogen wegen nach Kanada erfüllt. Und deswegen hat er da ein bisschen genauer geschaut.
Aber nachdem wir einen guten Eindruck gemacht haben, sind wir dann wieder gefahren. Ja,
und wir sind halt in Kanada um 11 Uhr abends losgefahren und das Auto halt 48 Stunden gehabt. Das heißt, um 9 Uhr spätestens müssen wir das Auto bei dieser Autovermietung wieder zurück in Manhattan sein.
Es lief ja eigentlich alles so ganz gut. Wir waren irgendwie so um 6:30 oder sowas kurz vor New York.
Also was in Amerika ja generell anstrengend ist, ist so dieses Tempo. Die fahren halt
extrem langsam.
60 Miles per Hour oder sowas. Das hat mich immer verwirrt, dieser Tacho. Der hatte schon klein irgendwo, es war ein Honda, und der hatte schon klein irgendwo die Kilometer pro Stunde. Aber es war schon groß, die Miles per Hour Anzeige, und auch so die Entfernungen, die mir immer irgendwie nichts gesagt haben. Also ein bisschen, also das war auch direkt nach der kanadischen Grenze, natürlich alles metrisches System. Aber es ist extrem langsam, der Verkehr.
Ja, das stimmt.
Also maximal fand ich eh sowas 120, aber es ist extrem oft auch so auf 90 oder 100 km/h runter. Und du könntest halt leicht schneller fahren, es ist nichts los. Es sind keine Kurven, ist auch der nette Service, das wird in Deutschland jetzt auch angefangen, sind diese Rumble Holes, also diese bei den Seiten, also wo die Straße aufhört, ja, so in die Fahrbahn reingefräst Kerben, dass wenn du so von der Fahrbahn abkommst, dass du es richtig merkst, also das Auto halt anfängt zu wackeln und so, du kannst auf den schon zur Not fahren, aber genau, du merkst es halt, dass da irgendwie...
Ja, wir waren
dann eingeschlafen bist.
Was ich vorhin schon erwähnt habe, wir waren da so um 6:30 oder sowas dann in der Nähe von New York oder fast vor New York.
Also wir haben schon ich würde sagen, das letzte Stück bin ich gefahren, wir haben es ab 5 oder so, hat man schon gemerkt, dass man nach New York reinkommt, weil der Berufsverkehr halt losging, und der Berufsverkehr nach Manhattan ist echt kein Spaß. Es sind so viele, ich weiß echt nicht, wo die, also in Manhattan sind ja schon viele Häuser, aber ich frage mich ja schon, wo die alle hinkommen, weil ab 5 war Stau. Und die müssen halt alle durch den, wie heißt der, den Lincoln-Tunnel, ja, oder über die Irgendwas-Brücke. Fällt mir schon wieder der Name nicht ein.
Von der Seite gibt's irgendwie zwei Wege reinzukommen,
ja. Genau, also du kannst durch den Tunnel fahren, oder zurück sind wir eben durch diese, über die Brücke gefahren, ne?
Nee, durch den Tunnel, glaube ich, aber es sind beide mit Maut versehen.
Genau, die kostet also $4, wenn ich das richtig
versuchen da irgendwie hab. Den Verkehr einigermaßen abzuschirmen.
Und das war schon richtig heftig, wie viel Verkehr. Also in die andere Straßenrichtung natürlich überhaupt nichts los. Ja. Und da war einfach Stau.
Wir haben extrem lange für die letzten, keine Ahnung, 20, 30 Kilometer gebraucht.
Und haben es dann
10 von 9 geschafft.
10 von 9 noch geschafft, ja. Was mir noch eingefallen ist, nachdem Radio ist ja in Amerika auch so eine Sache, das gibt's ja nicht. Also gibt's schon, aber so auf... Das ist halt, ne, Handynetz.
Ja, die haben doch so digital zum
Teil. Radio, ja, digital, und es ist auch so Mittelwelle oder sowas, da gibt vielleicht auch ein bisschen was, aber sie geben, also es lohnt sich auch nicht, aber sie geben sich auch keine Mühe, da so die ländlicheren Bereiche mit Radio oder Handynetz abzudecken. Nee, also haben wir, dass wir im Auto was anhören können, CDs gebraucht. Aber natürlich, CDs sind auch schon ein bisschen out. Mussten wir erstmal CD-Rollen kaufen, dass wir es brennen können. Und da gab es diesen Ort, der hatte ja auch bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Ort bestand aus einem Supermarkt, also relativ großer Supermarkt, der CD-Rollen unter anderem verkauft hat. Eine McDonald's, einen Burger King.
Und noch irgendeine Burger-Sache. Und
noch einen dritten Burger.
Wendy's oder sowas. Ja.
Und ja, sonst war da eigentlich nichts.
Das war der Ort, noch so 2, 3 Häuser. Und ich glaube auch so, der ganze Ort hat an der Supermarktkasse gearbeitet.
Ja, der Ort hat halt sich so mit diesen 4 Stellen halt betrieben, und dann war's das.
Genau, und irgendwie so, der eine war noch voll fertig von letzter Nacht, da kann ich mich noch
drüber. Stimmt, das war unser Tüteneinpacker, das ist ja auch so ein amerikanisches Phänomen, dass es die Leute gibt, die halt den Einkauf dann in Plastiktüten packen, und der war ein bisschen
fertig von der Nacht. Jeder hat ihn voll bemitleidet, dass er immer noch volle Kanne fertig war, aber ja. Um 9:10 haben wir dann unseren Wagen pünktlichst abgegeben.
Der Kratzer am Seitenspiegel ist auch nicht aufgefallen.
Genau.
Aber das ist schon was, das sollte man machen. Es war, also auch wenn es ist so, ja.
Du meinst
jetzt
die
Autoreise, ja.
Es hört sich verrückt an.
Und man erlebt halt endviel. Also erstmal erlebst du das Leben außerhalb New York. Autofahren in Amerika ist halt auch eine ganz andere Geschichte. Und das ist, ja.
Und es ist auch nicht so teuer. Also
nee, klar,
Benzin ist ja eh billig, das Auto mieten war auch nicht teuer, und ja, man, wir saßen schon irgendwie von den 48 Stunden vielleicht 20 im Auto oder 25 vielleicht
sogar. Ja, aber ich fand es jetzt nicht irgendwie extrem schlimm, und irgendein Ziel gibt's immer halt außerhalb von, also Niagara-Fälle ist schon ein Ding, oder du kannst ja auch nach Washington fahren, ja, oder
Washington,
sowas.
Boston.
Da gibt's auf jeden Fall sicher auch interessante Sachen, die man sich anschauen kann.
Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Gut, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwas, was wir noch vergessen haben?
Durch Amerika durch. Nee, so auf die Schnelle fällt mir nichts mehr ein.
War auf jeden Fall ein Highlight.
Ja. Also Amerika, ich denke, wir müssen, also Amerika muss man natürlich mehrere Episoden machen, wenn man jetzt Ostküste, Westküste ist ja nochmal was ganz anderes und Mexiko, Texas wollte ich sagen und sowas ist auch alles, also New York ist schon quasi ein eigenes Land für sich, das hat auch, sobald wir rausgefahren sind, war das Land halt komplett anders.
Ja, und ja, es ist so, aber schon so ein bisschen, wie man es aus diesen Stories kennt
und hört. Ja, und es ist halt hauptsächlich auch dieses, nicht jetzt so, ich schaue mir, keine Ahnung, ich bin in Kambodscha und schaue mir das Angkor Wat an oder so, so die Sehenswürdigkeit anschauen, sondern es ist so, sich das Stadtleben und so sowas anschauen.
Ich glaube, das hat man jetzt auch ganz gut gemerkt. Wir haben jetzt wenig erzählt, dass irgendwie, keine Ahnung, von diesen ganzen Wall Street und Zeug, was wir uns natürlich schon auch alles angeschaut haben. Aber ja, es ist nicht das. Das sind nicht die Highlights von.
Es ist auch nicht das, was New York ausmacht. Das sind zwar die Begriffe, die für New York irgendwie bekannt sind, aber eigentlich ist es wurscht. So, dass wir die Freiheitsstatue halt auch nur mit dem Boot vorbeigefahren sind, ist irgendwie wurscht.
Es ist mehr so der Künstler, der auf der Straße erzählt und eigentlich ein cooler Comedian sein könnte und seine eigene Show haben könnte.
Genau. Das war New York. Das war die vierte Luftpost-Episode mit dem Thomas.
Ciao.
Und dem Dani. Ciao.